Ihr hört Heir to the Empire, ein Star Wars Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Heir to the Empire Podcasts. Mein Name ist Daniel und ich habe mir heute für ein ganz besonderes Ereignis, das uns bald bevorsteht, der erste Star Wars Kinofilm seit fast 7 Jahren für die Vorbesprechung bzw. den Recap der Serie, die dem Film zugrunde liegt, eine volle Besetzung hier ins Haus geholt. Mit dabei sind Dennis.
Hallo, hallo, hallo.
Tom.
Hallo, ich bin auch schon ziemlich voll.
Und Nico.
Hi.
Okay, also dann sollten wir, Tom, vielleicht abbrechen, dass du hier ins Mikrofon lallst.
Ach, paar Alka-Seltzer, dann geht's schon.
Ja, beim Vorbereiten ist mir das so wieder aufgefallen, schon krass. Wir haben seit wirklich fast 7 Jahren keinen Star-Wars-Film mehr im Kino erlebt. Das letzte Mal war Weihnachten 2019.
Keinen neuen Star Wars Film.
Ja, keinen neuen. Wir hatten in der Zwischenzeit ja
in den letzten Jahren auch im Kino gewesen.
Episode 1, Episode 3. Gab es noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Nee.
Aber es ist schon der erste Kinofilm, seit es den Podcast gibt, oder?
Ja, der erste neue.
Der erste neue, ja. Alles andere war bisher Disney Plus.
Tatsächlich keine Werbung. Auch allgemein in unserer Podcast-Karriere. Also, den Bucketheads-Podcast, wo Tom, Nico und ich ja mal Teil davon waren, den gab es schon, ich glaube, zu Episode 9 oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber da waren wir noch nicht mit dabei. Das heißt, wir haben tatsächlich noch nie einen neuen Star-Wars-Kinofilm irgendwie besprochen. Werden wir natürlich auch heute nicht tun. Aber es bietet sich so schön an, einfach nochmal da auch The Mandalorian übrigens 2019 gestartet ist, quasi kurz bevor der letzte Film im Kino kam, also zumindest international. Wir in Deutschland hatten damals leider ein wenig Pech. Ich habe es live geguckt. Ich habe damals auf illegale Streaming-Plattformen irgendwie zurückgegriffen, weil ich nicht warten konnte. Ich habe es gerade jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube im März irgendwann ist erst Disney Plus in Deutschland dann gestartet oder so.
Ja.
In den USA damals im November und Mandalorian war quasi die erste große eigene Disney Plus Serie, die auch so den Streamingdienst am Anfang getragen hat. Und eigentlich haben sich den wahrscheinlich 90% der Leute geholt wegen The Mandalorian, nämlich am 12.11.2019 ging es damals los und die Überschneidung, die ich noch cool in Erinnerung habe, ich weiß nicht, ob ihr das so im Kopf hattet, ist diese Force-Healing, also Machtheilung, die Grogu anwendet. Mhm. Es kam ja in der Mandalorian-Folge irgendwie ein paar Tage, eine Woche, ich weiß gar nicht mehr genau, bevor Rey dann auch die Machtheilung in Episode 9 im Kino benutzt hat. Und da frage ich mich nach wie vor, ob das einfach nur einer dieser krassen Zufälle, die es so allgemein in der Filmgeschichte auch immer mal wieder gibt, dass ähnliche Sachen gleichzeitig laufen oder ob das irgendwie mit geplant war. Aber wir werden es wohl nie erfahren. Es gibt da auch, habe ich auch versucht rauszufinden, irgendwie keine Interviews, zumindest habe ich nichts gefunden, wo da irgendwie näher drauf eingegangen wird.
Es wäre schon ein großer Zufall, weil ja die kreativen Köpfe hinter den einzelnen Projekten ja schon unterschiedliche waren. Aber wer weiß, vielleicht haben sich ja die ProduzentInnen da irgendwie abgesprochen und gesagt, okay, ihr habt keine Vorgaben, aber eben irgendwo muss bei euch beiden Force Healing vorkommen.
Ja, Force Healing ist jetzt ja auch keine neue Fähigkeit in Star Wars. Sie ist ja halt das erste Mal, glaube ich, jetzt auf Leinwand wirklich in dieser Form gezeigt worden. Und ich muss auch gestehen, ich glaube, ich fand sie fand sie optisch irgendwie attraktiver in Mando. Also ich in was war das? The Last Jedi? Rise of Skywalker war das. Da war das ja erstmal bei dieser komischen Schlange, die sie da geheilt hat, und dann später ja Kylo. Wobei bei Kylo sah es auch nochmal ganz cool aus. Aber irgendwie
ich glaube,
die war auch cool.
Also wie die Wunde so sich schließt, war schon
cool. Definitiv. das hat schon, also es hat alles schon irgendwo auch einen Sinn ergeben. Also auf das, und man hat sich darüber unterhalten. Ich weiß noch, ich bin aus dem Kino raus, damals aus Episode 9 und habe mit meinen Leuten darüber gesprochen, dass wir das ja eigentlich gerade erst gesehen haben. Die so, hä, sag ich, bei Mando. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, dann hat man so ein Gespräch drüber geführt. Das war irgendwie, manche mal, gut, ich sag mal, so Leute wie wir, die dann irgendwie so ein Deep Dive in alles machen, die sehen da vielleicht auch einfach mehr drin, vielleicht auch manchmal zu viel.
Ja.
Ich habe das
noch mal kurz.
Sorry.
auf die Serie zurückzukommen. Wie steht ihr denn allgemein zu The Mandalorian? Also holt mich mal kurz ab. So könnt ihr einordnen, also wie hoch im Kurs steht die Serie bei euch? Hat sich da was verändert seit der ersten Staffel? Und meine Frage auch an jeden von euch. Habt ihr denn damals auch, wie ich, von Anfang an geguckt? Also Dennis, du hast es gerade eben gesagt. Also auch über wahrscheinlich irgendwie nicht legale Weise oder über eine Tante, die in den USA lebt oder so. Oder habt ihr tatsächlich bis März oder irgendwann später gewartet und dann auf Disney Plus in Deutschland geguckt?
Ich habe das damals auch live geguckt über Wege, die ich jetzt, um mich selber nicht zu belasten, hier nicht offenlegen werde. Aber ich habe das auf jeden Fall auch...
Ja, wir sind doch unter uns, hört doch keiner zu.
Nein. ich habe es damals auch live geguckt, ich konnte nicht warten. Wir hatten dann aber auch erst sehr spät überhaupt ein Disney Plus Abo, beziehungsweise ich habe mir das dann, glaube ich, dann im Jahr darauf, also 2020, dann zum Geburtstag gewünscht, weil ich das gerne haben wollte. Und dann hatte ich das nur so für mich. Ich war da ja damals ja 2019, das oder 2020, das ist 6 Jahre her. Das heißt, ich war da gerade mal so 15. also ja, das war einfach, das hatte man nicht einfach so. Mhm. Hatte kein eigenes Geld, womit ich mir das holen konnte. Aber ich weiß, dann, als ich das hatte, habe ich mir auf jeden Fall dann das Jahr darauf auch nochmal angeguckt, dann so um Weihnachten rum. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich von dieser ersten Staffel komplett begeistert war. Also ich habe dann auf YouTube alles dazu mir angeguckt, was irgendwie gab, alle Theorien nach jeder Folge mir direkt angeschaut. Und war auch super hyped, als dann die zweite Staffel rauskam, wollte wissen, wie es weitergeht. Mit der Zeit ist es dann so ein bisschen abgeflacht. Also bei der dritten Staffel, da kam ja dazwischen auch noch The Book of Boba Fett raus. Und das war dann alles so ein bisschen gedämpft, weil ich auch nicht mit... Also ich mag The Book of Boba Fett, um das kurz klarzustellen, aber ich war nicht mit allem, was in dieser Serie passiert ist, so zufrieden. Und das hatte dann ja auch so direkte Auswirkungen auf Mando Staffel 3. Und auch Mando Staffel 3 hat mich dann schon gar nicht mehr so krass abgeholt wie die ersten beiden Staffeln. Was aber, glaube ich, auch einfach daran liegt, dass ich in der Zeit, wo Mando Staffel 1 und Mando Staffel 2 rauskamen, gerade so an meinem Star Wars-Fan-Höhepunkt war. Und kaum anderen Nerd-Lebensinhalt hatte zu der Zeit außer Star Wars. Und ich dementsprechend viel mehr einen Kopf dafür hatte, mich da reinzufuchsen und mich in diese Welt zu immersieren und so weiter. Und das ist halt einfach mit der Zeit weniger geworden. Und war immer so ein bisschen schwankend. Trotzdem finde ich die Serie immer noch, gerade in den ersten zwei Staffeln, extrem, extrem gut. Ich habe jetzt zuletzt erst die erste Staffel gerewatcht und das ist immer noch richtig geil. Und ja, ich bin, also Disney kann stolz sein, dass das das erste Projekt war, was sie damit Star Wars gemacht haben. Das hat auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt mit der ersten Staffel.
Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht genau, du hast das jetzt gerade so gesagt, Daniel, dass ich das eventuell ja dann über irgendwelche auch Wege, ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr hundertprozentig. Ich weiß, wir haben zu viert zusammengesessen und haben uns die erste Folge angeschaut. Aber ich weiß nicht, woher sie kam. Also es war definitiv auch nicht mein Account. Also dann muss es irgendwie, keine Ahnung, muss vielleicht jemand anders mitgebracht haben. Also ich weiß, dass was ich sagen kann, ist, dass mit Sicherheit auch nicht der ganz legale Weg gewesen ist. Aber ich kann mich nicht mal selbst belasten, weil ich nicht dran schuld war. aber ich habe das damals schon enorm gefeiert, weil dieser ganze Serienaufbau, auch dieser Hype drumherum, war halt einfach, also gerade diese erste Folge halt geschaut zu haben, war schon sowas Neues, so gefühlt Star Wars, aber halt auf einer ganz anderen Ebene, auf einer viel erwachseneren Ebene, das fand ich einfach mega gut. Und ich kann aber, Nico, dich verstehen, wenn du sagst, du hast dann irgendwann auch so dieses, dann flachte es irgendwie vielleicht auch ein bisschen ab. Also ich habe das auch gemerkt, so nach 2,5 sage ich erstmal. Also nach Book of Boba Fett war auch mein persönliches Hype-Level etwas gedämpfter. Also die dritte Staffel Mando habe ich anders zelebriert. Das lag vielleicht auch daran, dass, wie gesagt, Book of Boba Fett draußen war. Ich glaube, Kenobi war auch noch vorher draußen, nagelt mich nicht drauf fest. Ahsoka war darauf folgend, nach der dritten Staffel. Frage, ja, gell, ja, sowas. Also das habe ich wiederum, da ging mein Hype-Level wieder hoch. Also aber in der dritten Staffel, weil mir vielleicht so ein bisschen auch was gefehlt hat, so vielleicht einfach, ich hatte mir vielleicht ein bisschen was mehr erhofft, aber trotzdem, Mando ist also bis heute in meinen Augen eine der besten Serien, die wir in Star Wars jeweils bekommen haben. Muss aber sagen, eine andere Serie hat da für mich den Rang abgelaufen, und zwar Andor ist für mich, glaube ich. Mhm. Aber es ist auch eine andere Zielgruppe. Man muss auch sagen, also es ist auch eine andere Bildsprache. Es wird ja ein anderer Ton angeschlagen. Da Mando hat ja diesen Kopfgeleger-Vibe und alles drumherum, und Endor ist ja viel viel imperialer und rebellenlastiger. Also von daher, alle haben ihre Daseinsberechtigung, aber mein persönlicher Favorit heute ist Endor. Aber ich fand trotzdem die ersten beiden Staffeln, gerade Finale von Staffel 2, ich glaube, ja. Ich hab so geweint, aber komme ich später drauf.
Ich finde es krass, wie ihr da alle zu der Zeit voll im Thema wart, weil ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir 2019 auf 20 über Silvester in Straßburg waren mit Freunden, und ich habe mich mit Nathan noch drüber unterhalten, dass Avengers Endgame war, glaube ich, der letzte Film, der da rauskam, oder?
Da
dass
kam die auch 19 den, raus, im ja, Mai. Ja.
Dass die den Abschluss in dem Franchise besser hingekriegt haben als in Star Wars. Und ich habe nur gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe den Film noch nicht gesehen. So, und dann ging es nämlich auch um Disney Plus und so, und dann habe ich gesagt, ey, ich schaue mir dann Episode einfach auf Disney Plus an, wenn das launcht. Und
Episode 9, meinst du?
Ich war komplett raus noch 2019.
Ach, krass.
Ich hatte, krass. War und ja, ich habe damals noch viel Radio Nukular gehört, höre ich auch immer noch, viele Grüße. Und die haben dann immer gesagt, ja, ich streame jetzt wieder den Mandarinenmann über VPN. So, und mir hat dann irgendwer sogar angeboten, hey, ich habe mir hier alle Folgen, die es schon gibt, habe ich hier auf der Festplatte, willst du die sehen? Ich so, ach, ich hole mir das dann im März, passt schon. Also ich war noch gar nicht so drin. Und das kam bei mir erst wieder, als dann Corona ausgebrochen ist und ich im Keller so eine Kiste mit Büchern entdeckt habe, und dachte ich, eigentlich könntest du mal wieder ein Star Wars Buch lesen. Und dann kam eins zum anderen. Dann habe ich, glaube ich, in dem Jahr 50 Bücher gelesen oder so. Und krass. Mandalorian halt auch geschaut, ja. Aber ich fand das auch sehr cool. Also gerade weil ich dann eben wieder EU-Sachen gelesen habe. Ich habe nämlich angefangen, die jetzt kommt's wieder, Republic Commando Bücher nochmal zu lesen. Und das hat ja gepasst wie Arsch auf Eimer, ne? Weil da halt auch die Death Watch dann wieder auftaucht und so. Und das hat mich schon abgeholt, weil Mandos halt einfach cool sind. Und weil sie halt Versatzstücke reingebracht haben, die halt jetzt vielleicht der breiten Masse nicht bekannt waren, aber wenn man halt ein bisschen drin war, dann wieder schon, die man schon wiederfinden konnte. Und das fand ich schon sehr stark. Und die Serie hat ja dann auch die Star Wars Sehgewohnheiten sehr geprägt, fand ich, nach der Sequel-Trilogie.
Ja, ich kann in vielen Punkten euch da nur zustimmen. Also ich finde auch die erste und besonders auch die zweite Staffel von Mandalorian ist schon so Peak Star Wars. The Book of Boba Fett fand ich auch noch gut, und ich guck's auch gern an. Ich freue mich jetzt, wenn ich in meinem Rewatch soweit bin, auch mal wieder auf Book of Boba Fett. Das sind schon auch coole Episoden dabei. Und auch die dritte Staffel, wenn ich jetzt objektiv drauf gucke, ja, würde ich auch sagen, dass die in der Gesamtqualität vielleicht nicht ganz mit vor allem Staffel 2 mithalten kann. Finde aber trotzdem, dass einzelne Episoden und Momente für mich da richtig rausstechen und somit zu meinem Favorite Star Wars gehören, aber da spielt halt vielleicht auch noch mit rein, dass halt Katie Sackhoff als Bo-Katan so eine große Rolle hat, und ich fand sie halt einfach, also unabhängig von Star Wars ist Katie Sackhoff einfach cool, und in der Rolle fand ich sie mega, plus noch dazu, dass ich das Glück hatte, die vorletzte Folge mit dem Tod von Paz Vizsla und als der Shadow Council zum ersten Mal in Erscheinung tritt und so, dass ich die Folge in London auf der Star Wars Celebration dann auf Großbildleinwänden zu sehen konnte. Das hat halt einfach mit dazu geführt, dass dann gerade in dem Moment, wo so das Ende der Staffel war, das Hype-Level ziemlich hoch war. Und da konnte ich dann, glaube ich, sogar verschmerzen, dass so Folgen wie die auf Plaisir, wie heißt er nochmal, der Planet, ich habe schon ganz vergessen, der Planet mit Jack Black und Lizzo eben, ich finde die Folge jetzt nicht so scheiße wie viele oder wie manche da draußen, aber ich würde jetzt auch behaupten, dass es definitiv nicht die beste The Mandalorian-Folge ist und ich sie nach wie vor so ein wenig deplatziert finde, aber dafür die beiden finalen Episoden dann für mich doch wieder einiges rausgerissen haben. Aber ja, ich habe es leider im Rewatch nicht komplett geschafft. Dann wären meine Eindrücke vielleicht noch ein bisschen besser. Hatte ich es gerade im Vorgespräch auch mit Nico drüber. Du bist auch bis zu Staffel 2 gekommen. Wer von euch anderen beiden hat es denn geschafft? Schon komplett oder hat es überhaupt vorzumachen oder hat es in jüngster Zeit mal irgendwann getan?
Ich habe das tatsächlich aus freien Stücken getan, bevor wir überhaupt einen Podcast machen wollten. Also es war ein glücklicher Zufall. Und gerade bei der Jack Black-Folge war ich überrascht. Die fand ich, also das war ja, glaube ich, die Folge, die rauskam, als die Celebration auch war.
Ja, genau.
Da
warst du noch nicht da. Ich habe sie auf so einem kleinen, richtig schlechten Fernseher im Hotelzimmer geguckt.
Genau, ich kann mich auch noch erinnern, wo ich die gesehen habe, nämlich in Paris in einem Hotel auf dem Weg nach London. Und ich habe die auf dem Handy geschaut. Und das ist für mich was Besonderes, weil ich schaue ungern auf Tablets oder so. Und deswegen kann ich mich daran erinnern. Ich fand die Folge auch nicht so berauschend. Beim nochmal schauen war sie immer noch nicht super geil. Ich fand, die Folge ist schon ein bisschen Alice in Wunderland, aber es gibt schon coole Versatzstücke. Also dieser eine Typ, der dann hier Count Dooku erwähnt, wo
voll der Separat. Die Christopher Lloyd-Folge, so.
Ja, Doc Brown, ja.
Leso-Folge, aber viele Leute vergessen dann immer so, weil die beiden so präsent sind, dass auch die Christopher Lloyd-Folge ist. Und das ist schon wieder cool.
Ja, also genau, das fand ich eben auch ziemlich stark. Und das ist eben, ich finde, das wird viel zu wenig thematisiert, die Separatisten, dass die ja eigentlich auch manchmal gute Ansätze hatten, ne? So gegen das Establishment. Und ja, von dem her konnte ich dem Ganzen schon was abgewinnen und ich finde auch diese Verfolgungsjagd ist ganz gut gemacht und gibt's ja noch mehr so coole Stellen.
Ja, können wir später nochmal im Detail drauf eingehen, aber also ich höre dann, Dennis, wolltest du noch was sagen?
Ja, ich wollte einfach nur nochmal meine Zustimmung bringen, weil ich glaube, und das ist so ein bisschen, wenn man mal vergleicht Mando oder generell Star Wars heute mit Serien von früher, wo wir teilweise 22, 24 Folgen hatten, da gab es immer Folgen, die auch einfach nicht so gut ins Konzept gepasst haben, die einfach so ein bisschen eine Filler-Episode waren. Und es ist natürlich blöd, wenn wir bei 8 Folgen oder 10, wie auch immer, dann irgendwie auch Filler-Episoden haben. Aber ich fand jetzt auch im Nachgang diese Folgen auch gar nicht mehr so schlimm. Ich habe sie auch nie als. Ich fand auch diese eine Szene in Book of Boba Fett, wo der Typ unter Crescentan sich rausdreht, einmal um die eigene Achse. Und dann, also das ist ja der Moment, den ja viele hassen. Oder wo ich sagen, wie. Aber das, weißt du, ich versuche da immer so meinen eigenen Headcanon aufzubauen, dass er halt im Grunde die Umgebung einmal mit seinem komischen Auge gescannt hat und vielleicht Gegner auch hinter sich schon zu sehen. Aber ich versuche ja auch aus jedem Ding irgendwas Positives zu ziehen, aber ich weiß, als ich die Folge gesehen habe, war ich weniger gut unterhalten wie von anderen Folgen, aber als ich das zweite Mal gesehen habe, oder das dritte Mal, fand ich es ja auch schon wieder besser.
Wenn man quasi drauf hinschaut oder zurückschaut, was die Ursprungsintention oder eine der größten Inspirationen für Star Wars war, also von George Lucas, so Pulpy Space Adventures Flash Gordon und was es dann noch alles so in die Richtung gab, dann ist Mandalorian, also mit seinen Stärken und auch teilweise seinen Schwächen, glaube ich, schon irgendwas, was von allem, was wir seit der Disney-Übernahme an Star Wars gekriegt haben, wahrscheinlich das, was wie ich es einschätzen würde, am nächsten an den Geist von George Lucas rankommt. Und ich glaube, das ist so das, was man vielleicht so als Konsens unter das komplette Mandoverse irgendwie setzen kann, weil ich glaube, wir haben alle Spaß an den Sachen und wie du sagst, Dennis, ist vielleicht immer mal dann eine Folge dabei, die einem nicht so gut gefällt. Vielleicht war es dann halt auch so das Ding, die ersten zwei Staffeln hatten halt irgendwie gefühlt nur Banger-Folgen und dann fällt es halt auf, wenn dann eine Staffel vielleicht mal nur fünf von acht Folgen, die richtig cool sind und ein paar, die dann ein wenig schlechter in Anführungsstrichen sind, aber ich glaube, wir sind zumindest an dem Punkt, grätscht gern dazwischen, wenn ich was falsch sage. Wir sind alle glücklich mit dem, was wir bisher hatten und sind gehypt auf den Film The Mandalorian und Grogu.
Na, man kann ja Star Wars auch viel vorwerfen, aber man kann ihnen, glaube ich, nicht vorwerfen, dass die Produktionsqualität schlecht ist. Und auch wenn man jetzt mit der Art und Weise, wie Robert Rodriguez Filme macht oder so, nicht einverstanden ist, ist es ja trotzdem gut gemacht. Irgendwie, also man kann ja nicht sagen, das ist schlecht gedreht oder die das Production Value ist irgendwie schlecht oder so. Das ist ja wobei trotzdem noch
drei schon meckern polished.
Ja, kannst du gern machen, aber es ist ja trotzdem noch polished. Nein, also ich meine, das, was wir Anfang der 2000er hatten oder so, ist ja nicht vergleichbar mit dem.
Dazu. Genau. Dann würde ich langsam mal in Richtung auch zu der Serie gehen, kurz zum Ablauf.
Nach 20 Minuten kann man das auch mal machen, ja.
Ja. Wir wollen ja nicht wie Radio Tatooine eine 8-Stunden-Folge machen. Grüße gehen raus, falls hier jemand reinhört. Wir wollen euch nicht euer Erkennungsmerkmal klauen, deshalb kommen wir jetzt zum also eigentlichen Hauptthema.
Wir haben uns 1,5 Stunden vorgenommen. Wir werden sehen, was wirklich dabei rauskommt.
Genau.
Richtig.
Genau. Kurz zum Ablaufplan. Ich habe alle Staffeln einzeln einmal kurz zusammengefasst, habe auch ein paar Audios zu den Folgen rausgesucht. Nicht jede Szene, sondern einfach nur Sachen, die ich beim Zusammenschreiben irgendwie gedacht habe, oh, das könnte man da irgendwie einbauen. Also wenn es da Kritik in der Richtung geht, gerne an mich richten. Ich gebe mein Bestes. Und ich werde jetzt einfach mal kurz, grob, wirklich, da werden auch Dinge fehlen, einfach grob die Handlung von jeder Staffel einmal kurz erzählen und danach steigen wir dann tiefer in die Staffel ein und jeder kann nochmal über besondere Momente und sowas sprechen. Wir werden später noch kurz, wenn wir Zeit noch haben, auf Produktionsdinge eingehen, weil vielleicht ist noch wichtig zu erwähnen, die Musik der Serie ist vor allem in den ersten beiden Staffeln und jetzt auch im Film von Ludwig Göransson, der mittlerweile, glaube ich, schon 2 Oscars bekommen hat für beste Filmmusik, einmal für Black Panther und einmal für
Oppenheimer.
Und war nicht sogar jetzt auch noch für, oder war er da nur nominiert für Sinners? Waren es 3 Oscars schon?
Stimmt.
Für 3 Oscars, auch noch mal gewonnen. Okay, genau, ja, stimmt, so. Ja. Sorry, ich hatte es auch gerade noch, ist noch so frisch quasi, genau, 3 Oscars. Und cool, dass er zurück ist. The Book of Boba Fett und Staffel 3 wurde von Joseph Shirley, der war sowas wie der Assistent von Ludwig Göransson und hat mit ihm am Soundtrack gearbeitet. Der hat es aber komplett dann für The Book of Boba Fett und Staffel 3 übernommen und hat nur quasi die Themen von Ludwig Göransson benutzt. Deshalb ist vielleicht auch der Soundtrack in den ersten beiden Staffeln besonders hervorzuheben, weil da die meisten neuen Sachen zu hören sind. Und es kam zum ersten Mal die Technik, genannte Volume für die Produktion zum Einsatz. Da werden wir bestimmt noch dazu kommen, wenn es dann um vielleicht gute oder schlechte Effekte oder was auch immer geht oder Bildkomposition. Aber genau, springen wir mal rein in Staffel 1, ich habe es auch immer versucht, nochmal schön zu kontextualisieren, worum es denn da geht. The Mandalorian, Staffel 1, der Kodex, das Kind und der Beginn einer Flucht. Der schicksalhafte Auftrag. 5 Jahre nach der Schlacht von Endor, Din Djarin, ein Mandalorianer der orthodoxen Children of the Watch, akzeptiert von einem imperialen Klienten, begleitet von Dr. Pershing, einem imperialen Klonforscher, den Auftrag, ein 50-jähriges Zielobjekt zu bergen. Auf Avalar 7 trifft er den Arknaut Quill, der ihm hilft, zum Versteck zu gelangen.
I will help you. I have spoken.
Dort arbeitet er kurzzeitig mit dem Druiden IG-11 zusammen, erschießt diesen jedoch, als der Druide das Zielobjekt, ein Baby derselben Spezies wie Yoda, töten will. Die moralische Wende. Die Razor Crest wurde in Mandos Abwesenheit von Jawas zerlegt. Mando muss ein Matthorn-Ei besorgen als Tausch für die Schiffsteile. Mando unterliegt dem Kampf mit dem Matthorn und wird von Baby Yoda gerettet. Das Baby setzt zum ersten Mal die Macht ein, kann diese jedoch noch nicht richtig kontrollieren. Nach der mühsamen Reparatur der Razor Crest mit Hilfe von Quill liefert Mando das Kind bei seinem Auftraggeber ab. Er hält als Belohnung eine große Menge Beskar. Im Untergrund von Nevarro leben die Mandalorianer im Verborgenen. Dort fertigt ihm die Schmiedin eine vollständige Rüstung aus dem Beskar. Geplagt von Reue stürmt er das imperiale Versteck und rettet Grogu. Sein gesamter Clan offenbart sich und kämpft gegen die Kopfgeldjägergilde, um Mandos Flucht zu ermöglichen. Greef Karga, der Anführer der Gilde, wird von Mando angeschossen. Er überlebt jedoch, da er ein Stück Beskar in der Brusttasche hatte. Das Erscheinen von Moff Gideon. Nach mehreren Stationen, unter anderem Sorgen, Tatooine, das Söldnerschiff von Rahn, lockt Greef Karga Mando zurück nach Nevarro, um die imperiale Präsenz zu vernichten. Es stellt sich als Falle heraus, Karga wechselt jedoch die Seiten, da er zuvor von Baby Yoda per Machtteilung gerettet wurde. Sie schmieden den Plan, Nevarro vor den Imperialen zu befreien. Quill nimmt das Kind in seine Obhut, wird jedoch von Scout-Troopern getötet. Der von Quill umprogrammierte IG-11 rettet Baby Yoda in einer heroischen Aktion. Moff Gideon, mitverantwortlich für die große Säuberung von Mandalore, erscheint auf Nevarro in einem TIE Fighter und tötet den Klienten. Din wird verletzt und wird von IG-11 medizinisch versorgt. Dazu muss er seinen Helm abnehmen. In Rückblenden erfahren wir, dass Din als Junge von den Mandalorianern vor B2-Kampfdroiden gerettet wurde und in den Clan aufgenommen wurde, da seine Eltern getötet wurden. In der Kanalisation weiht die Schmiedin Mando in seine Bestimmung ein. Er bildet mit dem Kind einen Zweierclan und muss das Kind zu seinesgleichen, den Jedi, bringen.
You must go. The Foundling is in your care. By creed, until it is of age or reunited with its own kind, you are as its father.
IG-11 sprengt sich in die Luft und ermöglicht Din und Co. die Flucht. Mando besiegt Gideon im Luftkampf, Gideon im TIE Fighter. Mando benutzt zum ersten Mal sein Jetpack. In der Endszene stellt sich heraus, dass Gideon überlebt hat. Er befreit sich mit dem Darksaber aus dem Wrack. Ende Staffel 1.
So schnell habe ich mir die gar nicht vorgestellt.
Also wie gesagt, grob die Handlung nochmal zusammengefasst. Ich wollte jetzt nicht explizit alles erwähnen, aber einfach nur, um nochmal für diejenigen da draußen, die keinen Rewatch gemacht haben, zumindest, dass sie grob vielleicht nochmal die Handlung haben. Was denkt ihr zu Staffel 1? Wo wollt ihr einsteigen? Dennis, du wolltest vorhin was sagen.
Ich würde gerne ganz am Anfang einsteigen, im Grunde in dieser ersten Szene oder in diesem ersten Szenenablauf. Wir sehen ja diese Cantina in der, ist das auch, müsste Avala 7 dann auch sein, und wie dann diese Tür aufgeht und Mando steht in der Tür, so dieser Westernheld. Man weiß ganz genau, oh, da kommt, also man hat den Eindruck, da kommt jetzt der Sheriff rein. Das war so ein Moment, also war auch mein Moment, den ich als Moment der Staffel auch für mich erkoren habe. Es gab so viele sehr, sehr coole Momente, aber das war so für mich dieser erste Auftritt Mando. Ich fand's geil. Mir hat's sehr gut gefallen. Ich mochte im Grunde in dieser gesamten Staffel auch, dass wir die ganze Zeit nicht so hundertprozentig wussten, was macht er jetzt eigentlich? Also er hat das, als er dann das Kind, ja, oder Baby Yoda, wie du ihn ja gerade auch genannt hast, geholt hat. Wir wussten ja gar nicht, was passiert. Also gehört er jetzt zu den Guten, gehört er zu den Bösen? Ist er ein klassischer Kopfgeldjäger? Ist er eher Schmuggler? Gar nicht. Also es waren so viele Fragen offen und es war halt das erste Star Wars, was ein bisschen anders aufgebaut war, weil es nicht gleich schwarz oder weiß gezeigt hat, sondern eher so eine Graustufe. Und das hat mir sehr imponiert. Und ich mochte auch den ganzen Verlauf, auch was du jetzt gesagt hast mit dem Klienten, auch super, als ganz, 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 ganz tolles Sehen. Die Schmiedin ist natürlich eh der Hammer. Also für mich war, ich glaube, du hast das auch, du hast im Grunde nichts groß vergessen. Also ich wüsste jetzt aus dem Stegreif nicht, wo ich sagen würde, das hat mir jetzt gerade in deiner Aufzählung gefehlt.
Ja, die erste Staffel hat halt, das ist mir jetzt beim Gucken auch nochmal aufgefallen, so eine Klammer, dass wir quasi die ersten zwei, drei Folgen haben, die so die Handlung ein bisschen aufbauen. Dann haut Mando ab quasi von Nevarro, erlebt so Abenteuer der Woche in jeder Folge und kehrt dann eben zum Ende der Staffel wieder nach Nevarro zurück und es schließt sich so eine Klammer um das Ding rum. Und ich habe halt jetzt quasi den Mittelteil so ein bisschen weggelassen, weil so die allerwichtigsten Momente im Prinzip am Anfang und am Ende der Staffel waren. Was halt quasi fehlt, ist unter anderem diese Folge auf dem Planeten, wo er dann Cara Dune kennenlernt und sie gemeinsam dieses Dorf da verteidigen und den Dorfbewohnern quasi so das Kämpfen ein bisschen beibringen. Und dann eben die Folge, wo sie auf dem New Republic Prison Transport da einbrechen, um diesen Twi'lek-Gangster zu befreien. Und was war denn noch, was ich weggelassen habe?
Ist ja gar nicht so tragisch. Also, aber ich glaube, wenn man sich das jetzt so anhört, also mir hat nichts jetzt ad hoc gefehlt. Das finde ich irgendwie sehr spannend, dass man auch, dass Mando hier auch mit wenig Inhalt, in Anführungsstrichen, mit weniger Inhalt, den du jetzt vorgelesen hast, trotzdem eine geile Geschichte erzählt hat. Also, was sahen denn die anderen Herren der Schöpfung
her? Also die Staffel ist natürlich insofern wegweisend, weil sie ja einen komplett neuen Cast an Charakteren irgendwie aufbauen muss. Also wir müssen Mando kennenlernen, wir müssen das Kind kennenlernen, wir lernen Greef Karga kennen. So, das sind alles ja Charaktere, die man ja vorher in Star Wars noch überhaupt gar nicht kannte. Es war ein komplett neues Format für Star Wars, so eine Live-Action-Serie, dieses Prestige-Format irgendwie, wie es gefühlt so vorher HBO ja irgendwie so als Platzhirsch irgendwie hatte, was dann später ja auch von Netflix und so und Co. dann im Streaming-Zeitalter adaptiert wurde. Das waren ja alles so erste Sachen, die so Star Wars irgendwie machen musste. Und dafür, dass es so dieser erste Anlauf war, bin ich einfach begeistert davon, wie gut es funktioniert hat. Und ich war überrascht, als ich es jetzt nochmal neu geschaut habe, wie langsam so diese einzelnen Stücke irgendwie eingeführt werden. Also, dass wir erst in Staffel 3 ist das, glaube ich, in Folge 3 meine ich, in Folge 3 erst die Untergrund-Mandos da sehen. So, das hatte ich mir gar nicht mehr im Kopf, dass man erst so 3 Wochen warten musste, bis man irgendwie erfährt, okay, der ist irgendwie Teil von so einem Clan und da gibt's die Schmieden und so weiter. So, das sind jetzt alles Sachen, die wir so heute als gegeben ansehen, aber damals war das ja alles ganz neu. Und es wurde alles so sauber irgendwie eingeführt, so dass man dann halt in den weiteren Staffeln darauf aufbauen konnte. Und das muss man gerade dieser ersten Staffel echt hoch anrechnen. Auch in einer Zeit, also spielt auch in einer Zeit, von der wir noch nicht so viel wussten oder zumindest in den Filmen gesehen haben, irgendwie diese Periode direkt nach dem mutmaßlichen großen Scheitern des Imperiums, so es gibt so ein bisschen so ein Machtvakuum, ja, die neue Republik ist da, aber auch noch nicht so wirklich etabliert und dazwischen irgendwie ganz viele Gesetzlose, so das war alles total spannend und fühlte sich für mich damals und auch heute immer noch sehr frisch an, sehr erfrischend, sehr neu, sehr spannend. Genau, und ich finde einfach, die Serie ist da super rund in dem, was sie macht, dadurch, dass sie so simpel ist und dann halt aber auch sich so viel Zeit lässt, die ganzen Sachen einzuführen.
Ich fand das inhaltlich interessant, dass wir ja bei Star Wars auf der Leinwand immer die krasse, epische Geschichte hatten. Es geht immer um die Galaxis, es geht immer um Jedi-Ritter, um Sith-Lords und das ist ja so, das sind ja keine Allerweltspersönlichkeiten, das sind immer ganz spezielle Charaktere, irgendwie Prinzessinnen und der krasseste Schmuggler der Galaxis und so weiter und so fort. Vielleicht kann man Solo da ein bisschen ausklammern, aber auch in Rogue One und so, da geht's ja immer um richtig bedeutende Sachen. Und in Mando gehen wir davon weg und zeigen im Prinzip das Leben von einem, in Anführungszeichen, ganz normalen Kopfgeldjäger, der sich da auf irgendwelchen Backwater-Planeten rumschlägt und halt Kopfgelder eintreibt und sich dann am Ende noch beschwert, ja geil, das, was ich jetzt verdient habe, reicht gerade mal für einen Sprit, so ungefähr. Und das fand ich spannend, weil ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber als ich Episode 5 das erste Mal gesehen habe, Boba Fett, geile Rüstung, geiler Typ, super mysteriös, und eigentlich wollte ich genau das sehen, was wir dann später gekriegt haben. Wie ist denn dem sein Alltag so? Und vielleicht kommen wir dann später bei Book of Boba nochmal drauf, aber genau das haben die mir geliefert. Also das fand ich super interessant. Also die haben halt genau in diese Kerbe reingeschlagen, und dann hat halt so viel gut zusammengepasst. Und das ist halt auch was ich mir eigentlich von den Sequels gewünscht habe. Sie haben das irgendwie ein bisschen neu erfunden, aber es war trotzdem noch mit Star Wars DNA. Und das hat die Serie für mich ausgestrahlt. Und das fand ich super zusammengefasst einfach. Also da passt halt einfach die Musik, die hört sich nach Star Wars an, aber ist halt was ganz Neues. Die Charaktere, die fühlen sich nach Star Wars an, die Handlung fühlt sich nach Star Wars an, aber es ist halt trotzdem irgendwie anders. Und das habe ich eigentlich lang vermisst.
Ja, und ich weiß auch noch, also ich hatte, bevor es rauskam, so ein bisschen diese Sorge, dass man irgendwie sich so ein, also dass es zu sehr dieses, okay, wir haben einen Kopfgeldjäger und der Kopfgeldjäger macht Kopfgeldjäger-Sachen ist, und dass dann so ein bisschen dieses Herzliche, was er Star Wars auch immer hat, irgendwie verloren geht. Weil das darf man ja auch nicht vergessen. Bevor diese erste Folge rauskam, wusste ja niemand von der Existenz von damals noch Baby Yoda. So, das ist ja, also, dass sie das bis heute geheim gehalten bekommen, irgendwie finde ich immer noch krass, weil ich weiß noch sehr gut, dass das Internet sehr krass ausgerastet ist, dann, als das dann offenbart wurde. So dieses eine Bild, wo Mando über diesem Wagen da, ich weiß nicht, wie man es nennt,
der Kinderwagen von Grogu, ja, halt.
Genau, dann so drüber steht und ihre Hände sich fast berühren. So dieses Bild war überall im Internet und überall haben alle Leute gesprochen, oh mein Gott, nach Yoda und Yadda sehen wir tatsächlich mal ein Baby irgendwie von dieser Spezies, was bedeutet das und so weiter. Und das ist ja dann das Herzstück der Serie und ja auch der voranstreitenden Serie gewesen.
Und der Marke an sich vor allem. Und der Marke, also ich meine, ja, du musst mal sehen, wenn du die Sequels nimmst, ich möchte da gar nicht haten oder so, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich Baby Yoda-Figuren und Baby Yoda-Animatronic-Puppen und was weiß ich was um ein Vielfaches mehr verkauft haben als BB-8s oder so. Ne? Also das hat dem Ganzen schon ziemlich einen Stempel aufgedrückt und das ganze Franchise eigentlich in eine neue Ära gehievt. Das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Ja, also aus dem Nichts einfach so ein neues Maskottchen einfach geschaffen.
Und vor allem, wie du sagst, Nico, das Geheimnis zu bewahren. Also heutzutage hat man es doch immer wieder, dass irgendwie, keine Ahnung, kommt ein neuer Star Wars oder Marvel-Film oder was auch immer raus. Und dann kommen 2 Monate vor Kinobeginn, kommen schon irgendwelche Lego-Sets geleakt, Hasbro, wo schon irgendwelche Szenen vom Film oder irgendwelche Figuren, die da auftauchen. Also so gerade so als Beispiel irgendwie, es gibt jetzt schon Bilder von Lego-Sets von ich spoilere jetzt nicht Marvel für alle, weil es kommt irgendeine Figur, wo man jetzt nicht erwartet hätte in dem neuen Spider-Man-Film vor. Und es gibt halt schon das Lego-Set dazu, wo man genau weiß. Und ich find's auch echt krass. Und ich glaube auch, dass aus dem Grund so lange gar keine Merchandise und Spielzeug und was auch immer gab. Weil die haben das wirklich, glaube ich, im engsten Kreis geheim gehalten, weil die gewusst haben, das wird unser Aufhänger. Damit kriegen wir es hin, dass wir Gesprächsthema Nummer 1 sind. Und wer auch immer das geschafft hat, gerade so vor den Marketingmenschen Disney, die wahrscheinlich eher gedacht hätten, nee, wir müssen schon Puppen und alles produzieren und Actionfiguren und was auch immer, das geheim zu halten und hinter Verschluss zu halten, großen Respekt, weil das war wirklich der Move schlechthin, glaube ich, für Star Wars in den letzten 15 Jahren oder so.
Dann müssen die gleichen Leute gewesen sein, die das mit Staffel 2 das Ende geheim gehalten haben.
Ja, stimmt. Dann
der nächste Moment irgendwie 2 Jahre später.
Stimmt. Aber ich möchte noch einen Punkt anknüpfen, das hat, weil du das gerade gesagt hast, Nico, was ja das auch irgendwie neu war in dem Fall, ist, dass wir ja wöchentlich eine Folge bekommen haben und nicht, wie es Netflix vorgemacht hat, irgendwie einen Binge-Marathon bekommen haben, dass du dann erst am ersten Tag im Grunde alles sehen konntest. Und das hat, finde ich, auch sehr stark ausgemacht. Das hat das Ganze viel, viel spannender gemacht, weil du nicht sofort wusstest, was passiert denn jetzt eigentlich, wie geht's weiter? Du hast dir Gedanken gemacht, du hast die Folge vielleicht ein zweites, ein drittes Mal gesehen. Ich meine, wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, wenn andere Podcasts, Grüße gehen hier raus an Kevin von Bucketheads, wenn der total eng auch, also eng an der Folge raus seine Review rausgebracht hat, die total detailgetreu war. Das haben ja viele andere auch gemacht, auch Thilo, Antenne Alderan oder ich glaube auch die Jungs von Radio Tatooine, die haben das halt sehr weitläufig gemacht. Die haben ein bisschen mehr Zeit gehabt, hatte ich den Eindruck. Aber das fand ich halt auch irgendwie ganz besonders und das ist auch ein mutiger Schritt, den Disney da gewagt hat, weil sie, glaube ich, sich damit natürlich auch das Disney Plus Abo lang offen gehalten haben, was natürlich total clever ist aus Marketing oder Verkaufssicht, aber halt auch, weil sie damit die Möglichkeit gegeben haben, dass Leute halt wirklich aktiv drüber sprechen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die erste oder wann Mando generell so einen Hype erfahren hat.
Ja, einer von euch hat es auch angesprochen, die neue Perspektive, die die Staffel reinbringt, also dass wir einen Kopfgeldjäger begleiten und wir haben dann trotzdem so diese Züge dieser klassischen Heldenreise, aber wir folgen halt erstmal einem moralisch ziemlich grauen Charakter, also einer, der ist wortkarg, wir sehen keine Emotionen in seinem Gesicht, der kommt in der ersten Szene, die, wie du erwähnt hast, Dennis, einfach ultra geil ist, wenn die Musik kommt und wie er da in der Bar dann einfach alle vermöbelt und du denkst, das ist ein richtig eiskalter Typ, wie halt Boba Fett, wie wir ihn aus der Originaltrilogie kennen. Und der bringt auch Leute um ohne Skrupel. Und dann trifft er halt eben auf dieses Kind und das Kind löst irgendwas in ihm aus, was dann eine Veränderung bewirkt. Und er entdeckt, okay, ich bin vielleicht nicht dieser eiskalte Typ hinter der Maske, hinter der ich mich die ganzen Jahre oder mein ganzes Leben nur versteckt habe, sondern es gibt noch was Wichtigeres im Leben. Und dann schmeißt er, obwohl er wirklich so ein regelgetreuer Kopfgeldjäger ist, der für die Gilde arbeitet, der normalerweise nichts hinterfragt, der macht seinen Auftrag, erfüllt den, kriegt die Bezahlung, dann ist es für ihn erledigt. Und dann findet da diese Wandlung statt, über die vor allem die ersten beiden Staffeln, aber auch in der ganzen Serie bis zum Ende der dritten Staffel. Und ja, und das ist halt, glaube ich, dieses, warum die Leute auch weiterhin einschalten, warum es, wie Tom gesagt hat, nicht nur ein Kopfgeldjäger ist, der jede Woche neues Abenteuer und à la John Wick halt ein bisschen coole Action und so, sondern da ist wirklich richtig Herz dahinter, das, was schon immer bei Star Wars halt auch dazugehört und so eine Vater-Sohn-Bonding-Geschichte und auch so, dass er oder dass die beiden dann von Planet zu Planet reisen, ihre Abenteuer erleben und immer mehr neue Figuren, also sei es Cara Dune oder sei es Pelimotto oder eben auch Greef Karga, der in der ersten Staffel noch so ein bisschen antagonistisch ist. Später wird er einer der besten Freunde von Mando. Und so zieht sich das so durch, dass sie einfach Freunde um sich sammeln und so dann halt auch irgendwie dann später Nevarro wieder ein aufblühender Planet wird und so diese Kernbotschaft von Star Wars so mit grob gesagt, Liebe und Freundschaft und dem Glauben an das Gute bringt man eine positive Wendung und das Gute gewinnt am Ende dann oder siegt über das Böse, so ganz klassisch runtergebrochen, aber halt doch neu verpackt und ein bisschen erwachsener verpackt und ich glaube, das ist das, was so bei allen irgendwie einen Nerv getroffen hat und was die so perfekt da gemacht haben.
Aber halt erwachsen verpackt und mit dieser kindlichen Unschuld von Grogu dabei. Ich glaube, das ist halt die Melange, die es halt so ein bisschen speziell macht auch. Und ich meine, die Wahl von diesem Kind ist natürlich auch genial eigentlich, weil es ist ja, diese Spezies ist ja ein einzelnes Mysterium. Man weiß ja de facto nichts darüber, außer dass es noch Yoda und Yaddle gibt. Und einfach ein krasser Move.
war natürlich auch insofern wichtig, weil du ja, also Mando ist jetzt nicht emotionslos, aber in Anbetracht der Tatsache, dass er ja auch die ganze Zeit einen Helm trägt, irgendwie ist es ja vielleicht auch ein bisschen schwierig, irgendwie mit diesem Charakter zu relaten und sollst es ja vielleicht auch an manchen Stellen irgendwie gar nicht. Und dann ist natürlich Grogu da voll der emotionale Ankerpunkt für uns als Zuschauende. Ich weiß aber noch, dass ich immer wieder, auch jetzt beim Rewatch, begeistert davon war, wie gut die Person, die dann da in dem Suit steckt, irgendwie es hinbekommt, dann doch irgendwie so Emotionen drüber zu bringen. Also dann gab es so viele Momente, wo ich in diesem Helm irgendwie gefühlt Gesichtszüge erkannt habe. Irgendwie so Stress, Freude, Angst, irgendwie so. Und das, obwohl er ja ganz offensichtlich kein Gesicht ist.
Die Körpersprache. Dass du siehst, wenn er sich so halb in die Kamera dreht, also wenn du nur so das Profil siehst, du weißt ganz genau, er gibt dir jetzt gerade so ein Side-Eye.
Ja.
Und du weißt ganz, und natürlich auch aus dem Kontext herausgenommen, was im Vorfeld besprochen worden ist, siehst du einfach, dass er jetzt gerade irgendwie pissig ist oder vielleicht sogar grinsen würde, ja, so weil irgendwie, keine Ahnung, weil was Lustiges gesagt worden ist oder weil er irgendwie, weil er weiß, es ist besser in dem Fall. Und bin ich voll bei dir. Hat man viel gesehen drin.
Gerade in Folge 6, wo sie da diesen Gefängnisausbruch machen, irgendwie gab es so viele Szenen, wo ihn halt irgendwie seine Crewmitglieder ganz offensichtlich irgendwie abfacken. Und es ist einfach nur so dieses Kopf schieflegen irgendwie. Und ich höre so, auch wenn es nicht in der Serie gerade ist, aber ich höre einfach nur so ein angestrengtes so. Und dazu den passenden Gesichtsausdruck. Das ist herrlich.
Ja, hier ein kurzer Einschub, was man unbedingt dann erwähnen muss. Also viele wissen das mittlerweile auch. Am Anfang war das ja aber so, ich sage jetzt mal kein Geheimnis, aber es wurde jetzt auch nicht in der Promotion verwendet. Die meiste Zeit, wenn wir Mando sehen, wir hören zwar Pedro Pascal, aber im Anzug ist er eigentlich nur in den seltensten Fällen. In der dritten Staffel war er scheinbar nicht einen Tag am Set, sondern hat das rein quasi synchronisiert. Und eigentlich die meiste Zeit, wo wir Mando sehen, wie er gestikuliert, wie er läuft, wie er sich in normalen Situationen verhält, sehen wir quasi Brandon Wayne in dem Anzug. Das ist der Enkel vom Westernheld John Wayne. Und für die Action-Szenen ist ein richtig krasser Stuntman, Latif Crowder heißt er. Und Pedro ist halt der Din spielt, wenn er den Helm abhat oder wenn er, den hören wir halt eben, also in der englischen Originalfassung, in der deutschen Fassung hören wir die Synchronstimme von Pedro Pascal, Sascha Rotermund. Und es hat den Anschein, als wäre Pedro Pascal der Mandalorianer oder der Mandalorianer. Aber es sind tatsächlich drei Personen, die ihn da quasi zum Leben erwecken. Und das ist wohl auch im Kinofilm, habe ich gelesen, da gab es ja diese 25 Minuten Preview oder was, die da jetzt in Berlin lief. Und es ist wohl so, dass zum ersten Mal in einem Star Wars Film nicht die Credits am Ende kommen, sondern so wie bei einem normalen Film, dass der Film quasi startet und man hat dann eingeblendet, also quasi Starring, und dann werden aufgelistet, wer da quasi spielt. Und da werden quasi an den ersten drei Stellen werden eben Pedro Pascal, Brandon Wayne und Latif Crowder genannt. Das ist cool. Und die beiden werden nicht wie in der Serie quasi im Abspann versteckt, sondern es wird mittlerweile auch offen gesagt, hey, Mando ist quasi drei Menschen in einem, und das finde ich ziemlich cool.
Ja, total.
Ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Lass uns aber vielleicht mal, haben wir jetzt noch gar keinen Ton zu verloren, vielleicht einfach, weil wir so gehypt sind vom Mando selber. Ich fand auch Moff Gideon, also das Giancarlo Esposito, auch ein ganz großartiger Schauspieler, den fand ich auch unfassbar charismatisch. Das war plötzlich mal ein Gegenspieler, wo ich mir direkt von Anfang an gedacht habe, der könnte ja sogar eventuell, einem Grand Moff Grand Admiral Thrawn irgendwie nachkommen.
Die du genannt hast.
Ja, wobei mir ging es ja um dieses Charmante auch. Also er war ja trotzdem hat so ein bisschen so ein Gentleman-Enemy ist er gewesen, zumindest stellenweise. Und ich fand, also auch ein ganz toller Antagonist. Also ich habe sehr, sehr viel Positives da auch gesehen. Aber man muss natürlich sagen, da haben sie vielleicht auch die ein oder andere Situation zu wenig ausgespielt. Den hätten sie mehr spielen können. Wir haben es in der zweiten Staffel dann versucht, aber
Ich finde es gerade in der ersten Staffel so geil gemacht, weil du halt die ganze Zeit Werner Herzog hast, der ja nochmal ja, so stimmt. eine Präsenz für sich selber mhm, ist. Genau. Also dass Werner Herzog auch mal in einem Star Wars Projekt mitmacht, das hätte ich auch nie erwartet so, aber...
Er selbst glaube ich auch nicht.
Nee, also, ich weiß nicht gar nicht mehr, ob es damals Behind-the-Scenes-Infos dann dazu gab, wie die ihn dazu bekommen haben, ob der einfach Langeweile hatte und sich gedacht hat, okay, let's go. Aber das... So, dass man den halt so als diesen Antagonisten aufbaut, nur damit er dann in Folge 7 oder 8, ich weiß gerade nicht mehr welches war, dann halt so, ne, von dem, ja, wahren Antagonisten dann eigentlich so angerufen wird, irgendwie so, ja, guck doch nochmal nach, ob das Kind wirklich da ist, und dann einfach direkt weggesprengt wird, ohne irgendwie, großes Tamtam oder so. So von wegen, ja, ihr dachtet hier, Werner Herzog ist unser Bösewicht für diese Serie. Nein, schaut mal, wen wir stattdessen haben. So, das war schon, ein starker erster Auftritt auf jeden Fall.
Aber gut, dass du den nochmal erwähnst, weil das ist so eine geniale Rolle, die er da spielt. Und ich glaube, der einzige Mensch, der einen deutschen Akzent haben kann und nicht total bescheuert dabei klingt.
I would like to see the baby.
Ja, mit seiner ganz markanten Stimme einfach großartig. Ich liebe diese Szene wirklich sehr. Oder ja. Die Szenen.
Ja, stimmt. Also ist war, glaube ich, mit einer der besten Casting-Entscheidungen, die man wahrscheinlich kriegen konnte. Also
ja, aber auch so ganz aus dem Nichts irgendwie. Also da wäre ich nie drauf gekommen, dass man das macht.
Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das wieder so eine Nummer ist wie, ja, hey, ich habe mich halt mit Dave und John gut verstanden und dann habe ich halt so eine Rolle einfach mal irgendwie.
Ja, bestimmt.
Naja.
Saß mir beim Abendessen, hat er gesagt, ich mache da eine neue Serie und hast du Bock? Das könnte er mich auch mal fragen. Ich
ja, dabei. Hat auch George Lucas seine Telefonnummer, der war dann ja das eine Mal am Set, um dann Baby Yoda zu halten. Und dann meinst du, ey, yo, wir haben ja noch so eine unbesetzte Rolle irgendwie. Kannst du nicht mal anrufen?
Herr Lucas, könnten Sie mal bitte den Herrn Herzog anrufen? Klar, John, mache ich. Wobei, die sind ja per Du. Ich glaube, bei denen wird's gehen. Bei John Favreau und bei
Werner.
Ja, genau. ich hab da mal eine Frage. Wir machen hier so ein neues Projekt. Hat was mit
yes, George,
Star Wars zu tun.
Of course.
I'm into it. Space Nazi.
Ja, stimmt, das war wahrscheinlich der Pitch. Und dann dachte er sich, ah ja, sofort.
Ja, aber ich meine, wenn du mal überlegst, so wo hatten wir das noch gehabt? Das war bei Alec Guinness, der ja im Grunde auch ein Garant von Qualität zu der damaligen Zeit war, der so alt schon war, der hat ja überhaupt keinen Bock gehabt, eigentlich diesen Obi-Wan Kenobi zu spielen und hat dann trotzdem einen riesen Erfolg mitgehabt. Und ich glaube, ähnliches Konzept. Vielleicht hat nur Werner Herzog gewusst, okay, mit Star Wars kann ich jetzt mehr anfangen als damals Alec Guinness.
Ja, oder wenn wir bei den Imperialen bleiben, so Peter Cushing irgendwie, der war ja auch
ein
riesiger Star und hatte sich dann auch so Privilegien irgendwie eingeräumt, wie seine Pantoffeln am Set und so. weiß nicht, ob Werner Herzog auch sowas hatte, keine Ahnung.
Wir werden es nicht erfahren wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber trotzdem cool, also toll, ja, Werner Herzog nochmal zu nennen, ist definitiv, also der ist ein wichtiger Garant für den Erfolg, glaube ich, auch gewesen. Oder zumindest für die Leute, die mehr als nur Baby Yoda oder Mando gesehen haben.
Ja, dem würde ich auch wahnsinnig gern mal die Hand schütteln. Also das ist so ein toller Regisseur und Autor auch, also großartig.
Tja. Ja, Tom, was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja.
Genau.
Kommt er nicht so gern.
Also Werner, wenn du das hörst, ruf uns an. Ah, nee, Entschuldigung, Herr Herzog.
Herr Herzog, wir laden Sie in den Podcast ein. Wir dürfen erzählen, was Sie wollen, egal.
Genau, wir hören Ihnen einfach zu.
Um nochmal kurz den Schwenk zum anderen Antagonisten zu machen. Wie gehypt wart ihr nach der Endszene, als Moff Gideon dann auf einmal mit dem Darksaber sich aus dem Wrack seines TIE Fighters befreit und somit quasi den Cliffhanger zu weiteren Staffeln legt?
Extrem. Also wirklich extrem. Einfach weil es halt auch so viele Fragen aufgeworfen hat. Ne? Was war der letzte Stand, den wir vom Darksaber hatten? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das letzte Mal gesehen haben. In Rebels.
Rebels.
Haben wir es gesehen.
Rebels hat Bo-Katan
hat das Schwert von Sabine bekommen und dann wussten wir nicht mehr, was damit passiert ist.
Und wir wussten dann ja irgendwie, okay, Great Purge of Mandalore, okay, irgendwas ist da passiert. Aber so was genau nicht wirklich. Und dann, dass jetzt dieser Moff da irgendwie dieses Schwert hat, das hat so viele Fragen aufgeworfen und war eigentlich das perfekte Setup für Staffel 2.
Vor allem, weil er ja auch einfach komplett aus dem Nichts kam. Also er hat ja keine Erwähnung irgendwie vorher gehabt in Star Wars. Also es war jetzt niemand, wo du sagen könntest, der könnte es aus dem und dem Grund haben. Nein, plötzlich war er einfach da. Und das war schon, dieser Moment, also ich mochte, by the way, diesen TIE Fighter, den er da geflogen hat, den TIE Outlaw, der ja mit die Flügelklappen nach außen biegen konnte. Das fand ich ziemlich cool.
Dachtest du damals auch, wie sie das Schiff wohl in X-Wing umsetzen?
Ich hab's gehofft, um ehrlich zu sein, dass es kommt, aber nein, sie haben nicht auf meine Wünsche gehört. Hab ich jetzt bisher gewünscht, definitiv. Aber diese Szene hat natürlich einfach, die hat so viel aufgemacht, weil dann fingst du an und hast dir Rebels nochmal angeguckt und hast versucht, da irgendwelche Szenen rauszuziehen, zu verstehen, warum Bo-Katan jetzt dieses Schwert verloren hat. Vor allem, wo ist eigentlich Bo-Katan? Warum hat sie ihr das Schwert nicht mehr? Ist sie tot? Also es war im ersten Moment so ein Gedanke, den ich hatte, weil ich es nicht verstanden habe. Ja, also krass, großartig. Ich war sehr, sehr, sehr begeistert von dieser Szene.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne mal noch Tom an dich abgeben. Du hast nämlich noch gar nicht, es steht hier in meinem Skript, deinen Lieblingsmoment der Staffel. Der Flashback in dem...
Genau, jetzt stand ich gerade selber auf dem Schlauch, weil ich so von Werner Herzog geflasht war. Der ist auf jeden Fall auch ein großartiger Moment. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war, aber es gibt ja diesen Moment, wo der Kleine Din Djarin von seinen Eltern in diesem, was ist denn das, Kanister, Container, Bodenluke,
Schutzbunker halt
irgendwie. Ja, irgendwie so versteckt wird. Und offensichtlich separatistische B2-Kampfdruiden irgendeine Stadt platt machen. Und dann kommt ja diese Death Watch. Und dieser Moment, ich krieg gerade Gänsehaut, also wo die Musik einsetzt und dieser mandalorianische Soldat da mit seinem Jetpack landet und dann kommt dieses Gitarrensolo rein. Und man sieht ja dann, wie Din aus diesem Bunker rausschaut und ihm dieser Mando so die Hand reicht und ihn dann auf den Arm nimmt und mit dem Kind wegfliegt, während die anderen Mando halt die Droiden wegballern. Und das war schon ein krasser Moment. Also, weil das so, also wenn man zum Beispiel die Bücher von Karen Travis gelesen hat, dann weiß man, dass die mandalorianische Kultur sich nicht über irgendwelche Ethnien schert, dass da im Endeffekt alle gleich sind oder gleich behandelt werden und das Adoptieren halt was ganz Natürliches ist. Und das hat diese Szene so gut wiedergegeben und das finde ich einfach großartig. Also das bewegt ganz, ganz viel in mir und das steht auch auf meinem Arm. Also das ist wirklich cool. Deswegen war das meine Lieblingsszene.
Zumal wir auch das erste Mal, haben wir doch das erste Mal überhaupt auch wieder im Bewegtbild gesehen. War das nicht sogar die Droiden, die B2-Droiden, die hatten wir, oder hatten wir die auch schon Episode 2 gesehen? Ich verwirrte das gerade einfach nur.
Das war das erste Mal,
dass wir die B2 da gesehen
haben. In Episode 3 hat man die auf jeden Fall auch noch gesehen.
In Episode 2 sind sie doch schon in Geonosis in der Arena zu sehen.
Aber warum habe ich denn da irgendwie so irgendwas im Kopf, wo es hieß, das ist was ganz Besonderes? Vielleicht, also ich habe keine Ahnung.
Das erste Mal Zeit dort halt auf jeden Fall. Ich meine, es ist auch schon eine lange Zeit her, dass
wir haben sie halt vorher immer so im direkten Gegenspiel, also in Live-Action zumindest, gegen Jedi gesehen. Und da wurden sie halt dann so wie so andere Droiden auch relativ easy zerstückelt. Und da waren sie halt tatsächlich mal so eine richtige Bedrohung. Also hat man sich nochmal so vor Augen geführt, okay, wenn du die jetzt einfach in so ein wehrloses Dorf setzt, irgendwie, wo sich jetzt niemand direkt wehren kann, dann können die halt auch ordentlich Zerstörung anrichten. Das war auf jeden Fall krass.
Also ich muss halt auch nochmal, sorry, wenn ich das da jetzt ein bisschen aushole, im Expanded Universe waren die Death Watch und diese, was waren es, Traditionalisten, Loyalisten, weiß ich nicht mehr. Also es gab auf jeden Fall zwei Gruppierungen und die Deathwatch waren eigentlich die Radikalen, die gesagt haben, hey, wir sind die Stärksten in der Galaxis und müssen eigentlich die ganze Galaxis nochmal erobern. Die aber auch relativ nah sich dann immer an diesem Codex irgendwie orientiert haben und so. Und ja, das fand ich schon irgendwie Also mir wäre es eigentlich lieber gewesen, es wären die anderen Mandos gewesen, die sich ja eher so als Söldner verdingt haben und sowas. Aber später wurde ja dann auch klar, warum das die Death Watch war. Also dass das aufgegriffen wurde und dass das dann die Sons of the Watch werden und lauter so Sachen. Das ist ja alles noch nicht auserzählt oder ausdefiniert, wie das kam, dass die da auf Concordia gelandet sind oder wie das mit den Schmieden und so funktioniert. Aber ja, also diesen Handlungsbogen aufzumachen, das war für mich ganz großartig, als ich das gesehen habe. Weil da ganz viel im Hintergrund halt mit abgespult wurde aus meinem Expanded Universe Wissen und so. Und das ist auch ein Grund, warum ich das dann nochmal so reingezogen hat, ne? Weil das hat dann Sachen getriggert, die halt 10 Jahre irgendwo, ja, sprichwörtlich im Keller waren. Und ja, das ist schon geil.
War ja auch eine der ganz großen Diskussionen so im Fandom. Hä, warum setzen die Mandalorianer hier jetzt nicht den Helm ab? Und wir haben doch in Clone Wars und in Rebels irgendwie ganz andere Mandos gesehen. Und ja, es wurde halt einfach nicht erklärt zu dem Zeitpunkt. Später erfährt man da mehr. Aber ich weiß noch, dass es auf jeden Fall eine der ganz, ganz großen Diskussionen war. Auch kritische Diskussionen, wo einfach Leute gemeint haben, da wurde jetzt irgendwas abgeändert und keine Ahnung, aber cool, wie man da, wie du sagst, Tom, diese zwei Perspektiven dann irgendwie so neu miteinander verwoben hat, weil das war ja damals zu Rebels und Clone Wars auch von vielen so dieses, Dave Filoni hat jetzt die Mandos so ein bisschen weich gewaschen, die sind ja ganz anders wie die Mandos, die man so kennt. Und ich meine, ich kann das jetzt nicht ganz so beurteilen, da bist du oder Dennis vielleicht noch eher so der Experte, wenn es um alte Literatur und EU und sowas geht, aber ich glaube, schon so ein bisschen die Intention dahinter war auch da ein bisschen so Wiedergutmachung für die Original-Fans der Mandalorianer, so kam es zumindest bei mir irgendwie an.
Ja, also es ist in ihrer Explizitität, gibt's das Wort? Nein. Also so wie sie in Mandalorian dargestellt sind, sind sie schon deutlich anders als früher. Aber man muss halt fairerweise sagen, dass so eine Serie natürlich auch ein bisschen Star Wars liefern muss in einem verträglichen Umfang. Und in den Büchern waren die schon sehr tough und vielleicht auch zu tough. Ja, also weiß ich nicht. Mir hat das damals gut gefallen beim Lesen. Ich mag das auch immer noch. Und heute sage ich halt, die Bücher kann mir ja keiner wegnehmen. Also Kopfkanon. Aber so wie sie jetzt sind, wir haben die Mandos, das haben sich viele Leute gewünscht. Und das ist auch richtig cool, dass die da sind. Und ich hoffe, dass die Geschichte auch noch weitergeht. Wir kommen ja dann irgendwann in 2 Stunden auch noch zu Staffel 3.
Ja, ich möchte noch ganz kurz noch einen Moment, den ich so zu einem meiner Lieblingsmomente der ersten Staffel zählen nennen. Und zwar ist es, als Mando bei Quill ist und sie dann gemeinsam mit den Blurks, ja, was ja im Endeffekt irgendwie riesige Kaulquappen mit Füßen sind, zu einer epischen Musik,
ja,
durch diese Wüsten, Schluchten, was auch immer, reiten. Und ich dachte so, ja, genau das ist Star Wars. Es ist irgendwie cool und geile Action und ernst, aber irgendwie hat es auch diese, in Anführungsstrichen, blöden, komischen, palpi Dinge drin, die es halt sonst nicht so gibt. Und dass da halt einfach mit vollem Ernst durchgezogen wird, dass da die auf diesen Viechern da rumreiten und so eine krasse Musik dahinter und alles. Und da war ich dann irgendwie, also spätestens da war ich so richtig drin und ich habe es wieder bemerkt bei meinem Rewatch, dass das einfach so eine meiner Lieblingsszenen ist, auch wenn es irgendwie nur so eine ganz kleine Szene in der Folge ist.
Ja, also das und die Szene davor, wo halt Mando den Blurk ja zähmt irgendwie und Quill zu ihm sagt, ey, stell dich mal nicht so an, deine Vorfahren haben die großen Mythosauren gezähmt irgendwie, da wirst du jetzt noch woher hinbekommen, diesen scheiß Blurk da zu zähmen. So, und die Musik baut sich dann so langsam auf, er schafft es dann und dann, wie gesagt, wie du sagtest, sie reiten dahin. Und das Mandalorian-Theme ist, glaube ich, auch so rückblickend mit das Beste, was an Musik in den letzten, ich will fast sagen, 20 Jahren aus Star Wars rausgekommen ist. Also das ist wirklich so unfassbar gut. Und in dem Moment auch einfach in der kleinen Abwandlung, die dann in dieser Szene läuft, unfassbar.
Aber das sind auch so Versatzstücke, die ich vorhin gemeint habe. Die Blurks, das sind eigentlich keine neuen Wesen im Star Wars-Universum. Die haben wir im Clone Wars gesehen, die gibt's im Expanded Universe. Irgendwie, die hat man halt jetzt mal in Live-Action gepackt. Mega geil. Der Verweis auf die Mythosaurus, das Ding ist bei Boba Fett auf der Schulter irgendwo drauf, hat man irgendwie schon mal gesehen. Da gibt's eine riesen Lore dazu. Quill erzählt über die alten Mandos, die auf denen geritten sind und sowas. Auch dieses Gewehr, das er hatte aus dem Holiday Special, ne? Also die haben wirklich so Versatzstücke genommen und die richtig kanonisiert und in einer Art und Weise, wie es halt richtig gut funktioniert und nicht irgendwie wie ein Gimmick oder wie Fanservice wirkt, sondern es ist ganz organisch und fügt sich irgendwie ins Universum ein und das macht es halt, glaube ich, echt gut.
Und was wir hier auch in dieser oder gerade in dieser Szene oder in diesem Ablauf der Geschichte sehen, dass Mando halt auch ganz klar Schwächen hat. Also Mando ist nicht dieser Supertyp, der alles kann. Ich meine, überlegt mal, wie viel erfolgreiche Flammenwerferangriffe hat er? Also ich glaube, nicht viele. Und dass er mit diesen gegen diese Blurks so ein Problem hat oder gerade bevor er noch auf Quill trifft, das fand ich so schön, weil er ihn das nahbarer gemacht hat. Also das, was wir vielleicht bei anderen Charakteren vermissen. Ne? Fand ich cool. Das ist etwas, das mag ich, wenn man sich so ein bisschen in Anführungsstrichen identifizieren kann, weil halt ich kann auch nicht alles und ihr könnt nicht alles, also behaupte ich jetzt mal. Ja, und er kann halt auch nicht alles. Ja, du schon. Ja, stimmt. Nee, aber das fand ich halt cool, ne, dass wir da so ein bisschen Schwäche halt auch wahrnehmen können und nicht nur diesen Superhelden, der irgendwie über allem steht, so wie die Jedi halt gefühlt in vielen Serien oder auch in vielen Filmen halt auch eine Selbstdarstellung hatten.
Ja. Habt ihr noch was zu Staffel 1? Also ich meine, es gibt noch sehr, sehr viel über diese Staffel, aber einfach, damit wir eben keine 8-Stunden-Folge hier machen, in Richtung Staffel 2 bewegen, wenn ihr nichts mehr habt.
Doch, ich möchte noch über meinen liebsten Action-Moment reden.
Oh, das dann ist
in der 8. Folge ist das, glaube ich. Einfach nur IG-11, der sagt, to nurse and protect. Oh. Und dann reindüst und die Musik schallert dich komplett weg. Das war genau das Richtige, was ich brauchte, nachdem ich damals dann die Woche davor irgendwie das Letzte, was wir ja gesehen haben, irgendwie Quill, der tot vom Blurk geschossen wurde, erstmal heulend irgendwie da rausgegangen und dachte, scheiße, alles vorbei, Folge 8 wird nur traurig. Und dann aber innerhalb von 10 Minuten, die dann diese Folge lief und alles so aussichtslos erscheint, irgendwie dieser Droide, der in der ersten Folge noch von Mando weggeschossen wurde, jetzt irgendwie den Tag rettet, das war schon
aber geil. Sowas von den Tag rettet.
Ja.
Und, oder der Selbstzerstörer-Moment.
Jetzt fällt es mir auch gerade wieder ein, was wir da für krasse Regisseure hatten. Ne? Also irgendwie, die Folge ist ja von Taika Waititi, glaube ich.
Mhm.
Ey, die Handschrift von ihm, super erkennbar, der Humor einfach großartig. Oder auch die Folgen von Bryce Dallas Howard und so. Hammer. Mhm. Also was da aufgefahren wurde an tollen Persönlichkeiten, die da mitgewirkt haben. Und alles ist trotzdem so aus einem Guss am Ende. Das ist ihnen schon sehr gut gelungen.
Ja, und alle, die irgendwie so später dann auch, also die ja viele andere bei vielen anderen Staffeln und dann auch Serien irgendwie so ihre Sachen noch machen konnten, irgendwie Deborah Chow, die hatte, glaube ich, auch das erste Mal dann bei Star Wars Regie geführt, hat dann später Kenobi gemacht.
Kenobi.
Und so. Das waren ja alles die ersten Schritte bei Mando.
Ja, da wurde echt vieles etabliert. Vielleicht hier auch noch kurz erwähnen, Greg Fraser, der in der ersten Staffel bei einigen Folgen der Kameramann war und auch die Technik der Volume so mitentwickelt hat. Der war auch Kameramann bei Rogue One und unter anderem auch bei den ersten beiden Dune-Filmen. Und der hat da auch maßgeblich dazu beigetragen, quasi diesen Look, den klassischen Mando-Look, nenne ich es mal, zu definieren und den dann quasi andere Kameraleute quasi später so auf Basis seiner Blaupause so weitergetragen haben. Und eben, Nico, du hast auch erwähnt schon, Ludwig Göranssons Musik auch wieder in deiner Lieblingsszene oder einer deiner Lieblingsszenen hier. So krass, diese Musik einfach und wie er es schafft, einfach John Williams Erbe gerecht zu werden. Da hat man so einen krassen Star Wars Soundtrack, also jeder kennt den Opening Crawl von Star Wars und die Musik und hört das und weiß direkt, das ist Star Wars oder auch der Imperial March. Und ich glaube, seit John Williams hat es niemand außer Ludwig Göransson und so geschafft, dass man diese paar Flötentöne hört oder auch andere Stellen und direkt weiß man einfach, wo man ist. Und das ist schon echt, echt krass und hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass Mando so populär wurde. Genau, dann würde ich mal übergehen zur Staffel 2. Auch hier gibt's nochmal einen kurzen Handlungsumriss. Staffel 2, das Erbe von Mandalore und die Suche nach den Jedi. Cobb Vanth und die Rüstung. Auf der Suche nach anderen Mandalorianern, die ihm Infos über die Jedi liefern können, trifft Mando in Mos Pelgo auf den Marshal Cobb Vanth. Dieser trägt die mandalorianische Rüstung von Boba Fett. Um sie zurückzuerhalten, soll er Vanth helfen, einen gigantischen Krayt-Drachen zu töten. Mando schmiedet eine Allianz zwischen den Dorfbewohnern und den Taskenräubern. Sie bekämpfen gemeinsam den Drachen. Mando jagt das Tier mit einer Sprengstofffalle von innen heraus in die Luft. Eine Person in Kapuze beobachtet das Geschehen und stellt sich als Boba Fett, der überraschenderweise noch am Leben ist, heraus. Bo-Katan und die neue Perspektive. Mando hilft der Frog Lady, nach Trask zu gelangen, die dort zu ihrem Mann möchte, um das Aussterben ihrer Linie zu verhindern. Auf Trask trifft Mando auf Bo-Katan Kryss und ihre Night Owls. Sie rettet ihn vor Verrätern und erklärt ihm, dass er zu einer extremistischen Sekte gehört, die den Helm niemals abnimmt. Sie hingegen sieht das Tragen des Helms als Wahl an. Es gibt also nicht nur den einen Weg des Mandalors.
You do not cover your face. You are not Mandalorian.
He's one of them.
I am Bo-Katan of Clan Kryze. I was born on Mandalore and fought in the Purge. I am the last of my line. And you are a child of the Watch.
Bo-Katan verfolgt den Plan, Mandalore zurückzuerobern und benötigt dafür das Darksaber. Im Austausch für Mandos Hilfe beim Kapern eines imperialen Waffenfrachters schickt sie ihn nach Corvus zur Ex-Jedi Ahsoka Tano. Ahsoka und die Tragödie von Tython. Auf Corvus trifft er auf Ahsoka Tano, die Grogus nahm und seine Vergangenheit im Jedi-Tempel während der Order 66 enthüllt.
Grogu and I can feel each other's thoughts.
Grogu?
Yes, that's his name.
Sie lehnt ab, Grogu auszubilden, schickt sie aber zum sehenden Stein auf Tython. Dort kann Grogu Kontakt zu anderen Jedi aufnehmen. Boba Fett spürt Mando auf, um seine Rüstung zurückzufordern.
See, this is me. Boba Fett. This is my father, Jango Fett.
Your father was a foundling.
Er und Fennec Shand schließen einen Pakt mit Mando. Grogus Sicherheit gegen die Rüstung von Boba. Gideon zerstört die Razor Crest und lässt Grogu durch Dark Trooper entführen. Der Bruch des Kodex und das Finale. Um Gideon zu finden, befreit Mando Mix Mayfield.
You know, for a second I thought you were this other guy. Mando. Long time.
In einer imperialen Basis auf Morak muss Mando seinen Helm abnehmen, um einen Terminal Scan zu bestehen. Schließlich entern sie Gideons Kreuzer, Mando besiegt Gideon im Duell mit seinem Beskar-Speer und gewinnt das Darksaber, was Bo-Katan frustriert, da sie die Waffe nun nicht mehr einfach annehmen kann. Eingekesselt von den Dark Troopern scheint die Lage aussichtslos.
X-Wing.
One X-Wing? Great. We're saved.
Dann erscheint Luke Skywalker, vernichtet die Dark Trooper und nimmt Grogu mit. Mando zeigt Grogu zum Abschied sein Gesicht. Grogu streicht ihm sanft über die Wange. Die erste körperliche Nähe, die Din seit seiner Kindheit erfährt.
Alright, pal. It's time to go. Don't be afraid.
Ganz grob zusammengefasst, Staffel 2. Ich weiß, da fehlen viele Inhalte. Da könnt ihr jetzt alle gerne drauf eingehen. Aber ja. Wie fandet ihr die zweite Staffel? nach der ersten, was sind eure besonderen Momente? Wer möchte anfangen?
Na gut, dann traue ich mich. Also, du hast vorhin schon Peak Star Wars gesagt und das würde ich auch so unterschreiben. Und ich finde, die zweite Staffel hat die erste nochmal um Längen getoppt. Alleine, was da an Cast aufgefahren wurde, also klar, Luke an allererster Stelle, den wir ja seit Jahrzehnten nicht mehr in Live-Action gesehen haben, oder ja, ist das dann Live-Action eigentlich schon, ne? Auch wenn es mit Nachhilfe war. Ahsoka taucht auf, Boba Fett taucht auf, also alleine diese ikonischen Charaktere da zu sehen und die, ja, Bo-Katan natürlich, die wir dann auch in Live-Action, also da gab es mehrere Momente, wo ich, glaube ich, von der Couch aufgesprungen und bin und gejubelt habe. Und da weiß ich eigentlich gar nicht, was der geilste Moment in der Serie war, weil es so viele sind. Aber ich glaube, der mich am meisten berührt hat und wo ich nachhaltig sagen kann, das ist auch vielleicht in der ganzen Serie der schönste Moment für mich gewesen, ist in der Ahsoka-Folge, als Grogu sich quasi bei Ahsoka bedankt, dass er bei ihm bleiben kann. Ne? Also sie verabschieden sich am Ende und werfen sich dann noch so einen bedeutungsschwangeren Blick zu. Und ich glaube, sie hat so einen Anflug von einem Nicken noch. Auch hier kriege ich wieder Gänsehaut. Also das ist so tief und diese Beziehung, die dieses Kind zu diesem Mandalorian hat. Ja, ich kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen. Also die Staffel hat mich an mehreren Stellen so bewegt, emotional, und zum Lachen und zum Weinen gebracht, dass das eigentlich alles Negative weggespült hat, was da irgendwie sein könnte. Also früher habe ich mich ja gerne nochmal geärgert, wenn dann die Dark Trooper recycelt werden aus dem Expanded Universe oder die Story von Boba Fett dann nicht so ist, wie ich sie mir gewünscht habe. Aber, oder dass Cobb Vanth da irgendwie wieder, dass da wieder ein Kanonbruch ist oder so. Aber eigentlich muss man ehrlich sein und sagen, das sind so winzige Feinheiten, die überhaupt nicht relevant sind für die Story. Und das, was man geboten kriegt in diesen Geschichten, in diesen einzelnen Folgen, ist so viel stärker, dass es das halt komplett wettmacht. Auch nur für dich, das ist ein Gosanti Cruiser übrigens. Und nicht irgendein, was hast du gesagt, Frachtschiff, keine Ahnung.
Dafür habe ich ja dich oder euch, um zu verbessern. Aber ich wusste tatsächlich, dass das ein Gosanti Cruiser ist. Ich habe einfach nur Fracht da reingeschrieben, keine Ahnung.
Ja, ist auf jeden Fall ein absolutes Fanfest. Also wir hatten mal vor kurzem so die Diskussion, kurz auf dem Discord, da hattest du Tom so den Hot Take reingebracht, irgendwie, dass Mandalorian irgendwie so ganz viel einfach nur auf Nostalgie aufbaut und so und dass da eigentlich so gar nichts Neues dran ist und so weiter. Und da haben wir irgendwie fast alle einstimmig gesagt, okay, würden wir jetzt nicht so zustimmen, eigentlich ist da schon sehr viel Neues. Aber gerade jetzt bei dieser Staffel muss man auch sagen, dass da viel auf Nostalgie aufbaut. Ne? Also Boba Fett, den wir wiedersehen, Ahsoka, die wir wiedersehen, Luke, den wir wiedersehen. So, das sind alles Sachen, die natürlich ganz klar irgendwie auch auf Nostalgie abzielen. Aber es ist mir auch ehrlich gesagt so egal, weil es halt einfach unfassbar gut funktioniert. So rückblickend betrachtet kann man natürlich sagen, okay, ich hätte es cooler gefunden, wenn Mando irgendwie was Eigenständiges gewesen wäre. Aber das ist halt auch, finde ich, so mit dem, was die Serie erzählen möchte, einfach nicht möglich, weil das halt gerade irgendwie so dieser Status quo ist, dass halt Luke irgendwie zum Beispiel gerade dabei ist, einen neuen Jedi-Orden aufzubauen und dass es nur Sinn ergibt, dass wenn Grogu dann auf dem Stein dann andere Jedi kontaktiert, dass er halt die erste Anlaufstelle ist. So, das ist einfach total logisch und ich hätte es komisch gefunden, wenn dann da, wie es ja die geheimen Konzeptarts damals irgendwie suggeriert haben, Plo Koon oder so aufgetaucht wäre. So, das hätte man dann hinterfragen können. Aber ja, und auch, dass Boba Fett wieder da ist, klar ist das mit dem Hintergrundgedanken passiert, okay, wir wollen den Charakter irgendwie wieder zurückholen, er soll eine eigene Serie bekommen, Tamara Morrison selber hat sich auch sehr dafür eingesetzt, und es hätte es vielleicht nicht zu 100, also unbedingt gebraucht, so, aber es hat halt einfach funktioniert, so wie es gemacht wurde, und also die Serie hätte es auch locker verkacken können, weil man damit so hochkarätigen Inhalten aus dem Star-Wars-Universum irgendwie spielt. Und ich finde, sie hat es aber trotzdem super gut gemacht, wie als Hooker das erste Mal in Live-Action zu sehen ist. Rosario Dawson ist perfekt für diese Rolle, irgendwie für diese ältere als Hooker. Hat dann auch dafür gesorgt, dass wir eine sehr gute Ahsoka-Staffel bekommen haben, so die Rebels jetzt ins Live-Action-Ding geholt hat. Und das sind ganz viele Sachen, die diese zweite Staffel so gut gemacht hat. Also es hat so diesen Sprung in das größere Ganze von Star Wars einfach perfekt geschafft. Und das muss man der zweiten Staffel, finde ich, wirklich hoch anrechnen.
Stimme ich bei allem mit zu. Also ich glaube, ja, also wenn man jetzt mal so auf die stärkste oder die besonders, die für mich auch am stärksten dargestellte Szene eingehe, dann ist das natürlich der Moment am Ende, wo Luke auftaucht. Aber alleine, nicht der Moment, wo er den Raum betritt und die Kapuze abzieht, sondern der Moment, wo es heißt, oh, ein X-Wing, ja, wir sind gerettet. und dann läuft da diese Kapuzenperson rum. Und ich weiß, ich habe Reactions gesehen und die Leute sind durchgedreht. Dann, also weil man ja nicht sofort das Lichtschwert, die Farbe gesehen hat. Man hat ja nur wirklich, da hieß es, ist es Ahsoka oder ist es eventuell Ezra? Also es sind ja Namen gefallen, wie sonst.
In dem Moment, wo dieser X-Wing reinkam, ich wusste sofort, das kann nur einer sein.
Honestly, es hätte mich auch echt schwer gewundert, aber dann siehst du diesen Moment mit dem grünen Lichtschwert und wie er dann diese Dark Trooper so mit wenigen Hieben einfach ausschaltet, die Macht einsetzt. Man hat auch diesen Machtwürgegriff, also der natürlich jetzt so faktisch nicht funktioniert beim Druiden, aber dann dieses Machtzerquetschen. Diese Staffel hat unglaublich viel richtig gemacht. Sie hat Charaktere aufgebaut, gerade Bo-Katan nochmal in Live-Action wirklich hoch, also wirklich krass neu skaliert. Ich finde auch gerade auch hier ist Gideon natürlich einfach unglaublich gut wieder unterwegs. Und ja, dass wir dann halt natürlich eine Ahsoka sehen, das macht so viel Spaß. Das hat einfach, ich weiß, dass als Rosario Dawson als Ahsoka gecastet wurde, da war erstmal trotzdem natürlich ein Schrecken im Raum, als die Leute gesagt haben, boah, die passt ja gar nicht, ja. Aber ich glaube, es hätte nicht besser sein können. Und ihr erster Auftritt in der Folge The Jedi und wie sie dann diesen Move aus Rebels macht, dass sie die beiden Lichtschwerter quasi zündet und auseinanderzieht und man sieht sie das erste Mal. Das war auch einfach so genial. Wir haben auch Kyle Reese. Wie heißt der Schauspieler von Kyle Reese in Terminator? Wie hieß er? Oh, ich will Christian Bale sagen, das ist er nicht, aber irgendwas. Ah, Michael Biehn.
Michael Biehn, genau, ja.
Danke, Dennis. Sehr gern, Dennis. Und Michael Biehn da auch zu sehen. wenn man sich selbst die Antwort gibt, ja. Aber das fand ich auch ganz großartig. Also Michael Biehn ist im Grunde auch wie komme in der dritten Staffel drauf, haben wir ja im Vorgespräch gehabt, wenn es dann auch um Charaktere geht, die dann plötzlich auftauchen. Aber ganz, ganz großartiger Cast. Ich habe da in dieser Staffel, also ich glaube, wenn es für mich als Star Wars Fan eine perfekte Staffel gibt, die ein gutes Gleichgewicht zwischen Logik, zwischen Action, zwischen Spaß und auch zwischen Emotionen bringt, dann ist Mando Season 2 das Beste, was es gibt. Also das mag vielleicht für den einen oder anderen ein Hot Take sein, für mich ist es das nicht, weil ich bin da, das ist das Beste. Ja.
Das ist in Michaels Hot Take Show.
Das ist echt der Goldstandard.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, alles, was sie, wen sie da gecastet haben, also
Timothy Olyphant.
Ja,
und ja, die, ja, super.
Die ganzen Frauen, die da mitspielen, ne? Also Diana Lee Inosanto, Katie Sackhoff, auch Rosario Dawson, also ich habe bei allen denen irgendwie den Eindruck, dass das passt so perfekt. Also die sind einfach die Charaktere auch. Wisst ihr, was ich meine? Also die sind so perfekt getroffen. Ich kann gar nicht verstehen, wie man das nicht gut finden kann. Also das weder rational noch sonst irgendwie. Also es ist der Hammer, einfach der Hammer.
Bei mir war auch also in einer Staffel voller Highlights. Ihr habt alle schon vieles angesprochen. Ich kann euch in allem nur zustimmen. Also gerade Dennis Osais, die Luke-Szene, eigentlich ist es fast nicht toppbar. Also ich weiß auch noch, wie ich da die Emotion hatte. Ich stand wirklich vor meinem Fernseher. Ich habe gejubelt wie bei so einem Fußballspiel, wenn in der 92. Minute ein Tor fällt. So einfach so unglaublich, was da passiert ist.
Ich weiß noch, ich bin, sorry, wenn ich dir kurz reingehe. Ich bin, nachdem ich diese Folge gesehen habe, bin ich so runtergegangen zu meiner Mutter, die jetzt wirklich nicht viel mit Star Wars zu tun hat. Außer, dass sie weiß, okay, ich mache da irgendwie so einen Podcast, irgendwie damals noch Bucketheads und so weiter, und bin zu ihr gegangen, Mama, du checkst nicht, was gerade passiert ist. Dann habe ich ihr das so versucht zu erklären, einfach so, was, wie heftig das ist, und na, wir haben den seit Episode 6, haben wir den nicht mehr gesehen und so, und oh mein Gott, also ich war so gehypt, ich habe so einen Euphorie-Rausch irgendwie gehabt, wie ich ihn davor und danach irgendwie nie wieder wegen Star Wars hatte. Und das war wirklich, wirklich krass.
Ich glaube, so ging es wahrscheinlich einfach allen so. Das war so durchgehend im Internet, so alle, diese ganze Reaction-Videos, die es gab, wo Leute sich so selber gefilmt haben, wo sie zum ersten Mal diese Folge gucken, und alle gehen einfach so ab, und man sieht einfach, dass das so wirklich Emotionen aus dem Inneren sind. Also wirklich krass. Aber ich muss auch sagen, mein persönliches Highlight, also gerade auch so jetzt, nachdem ich mir nochmal Gedanken über die Folge gemacht habe, ist auch definitiv, also irgendwie so die ganze Ahsoka-Folge. Ich finde, die Folge an sich ist so eine perfekte Folge. Die habe ich auch schon voll oft einfach so mal irgendwann mal wieder geguckt, weil ich sie geil fand, weil sie so eine schöne eigene Story erzählt. Und bei mir war halt einfach auch Ahsoka, ich mochte sie am Anfang gar nicht in Clone Wars, war ja am Anfang auch nicht so der Clone Wars-Fan aus diversen Gründen, Animation und alles und so, und wurde ja dann auch mit den Jahren zu einem riesen Clone Wars Fan, und zu dem Zeitpunkt war es einfach schon so, dass Ahsoka eine meiner absoluten Lieblingsfiguren in komplett Star Wars war, wie es wahrscheinlich bei vielen Fans aktuell so der Fall ist, und einfach sie dann da wieder zu sehen, da in dem ganzen Kontext mit Ahsoka Lives, wo sie da in Rebels dann wieder kam und alles, und dass wir dann einfach ihre Story, die ja irgendwie immer, wenn Filoni irgendwas gemacht hat, wurde Ahsoka mit ins Boot geholt, aber einfach dann nach der Originaltrilogie die Story, die da weitergeht, mit so einer tollen Schauspielerin wie Rosario Dawson, und dann war ich auch nervös. Also wir wussten ja, Ahsoka wird auftauchen, weil von Bo-Katan ja eben angekündigt wurde, hey, Mando, du musst da auf den Planeten, da triffst du auf Ahsoka Tano. Und dann wussten alle, als die Folge kam, okay, jetzt ist es soweit. Und als sie dann aufgetaucht ist, war bei mir auch einfach alle Emotionen von wirklich purer Euphorie zu dann in den Momenten, wenn dann, ich habe es vorhin kurz eingespielt, einfach auch, weil mir das so wichtig ist, diese Musik von den Kainas aus The Clone Wars, die dann von Ludwig Göransson so mit übernommen wurde und in diese Mando-Musik so mit eingearbeitet wurde. Und ich war da wirklich, ich saß dort, wir sind Tränen gekullert, ich war einfach nur glücklich, und das war einfach so ein krasses Erlebnis damals, diese Folge. Morgens irgendwie, ich habe die allein geguckt, normal war es immer so, habe mich mit ein paar Freunden, meinem Bruder und so abends verabredet zum Mando gucken, und ich hatte eigentlich auch nie so das Problem, da wirklich einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt einen Tag offline, dafür habe ich abends eine coole Star Wars Experience mit meinen Freunden, und dann aber morgens allein vorm Fernseher, ein Meter vorm Fernseher saß ich auf so einem kleinen Hocker, hatte meine Kopfhörer auf, irgendwie morgens um, ich weiß gar nicht mehr, vor der Arbeit halt noch. Und
ey, ich glaube, die sind doch um 3 Uhr ausgespielt worden. 3 oder 4, meine ich.
Ich bin früh aufgestanden, irgendwie, um die Folge zu gucken, weil ich es einfach nicht mehr abwarten konnte. Und ja, das hat für mich so einfach alle Boxen gecheckt. Ich war so glücklich nach dieser Folge. Und dann noch der Name Drop. Ich meine, hier wie in unserem Podcast, Grand Admiral Thrawn. Also wenn es nicht sowieso schon Highlights um Highlights gab, wird dann auch noch der Name hier gedroppt, und wir haben uns alle nur gefragt, wow, was, Thrawn? Und in Live-Action eventuell? Und ja, also ich könnte noch eine Stunde allein über diese eine Folge schwärmen. Und,
ey, und ich meine, das ist jetzt nur die Serie an sich. Ich möchte jetzt nicht wieder mit Celebration anfangen oder so, aber ich meine, was dann noch alles im Nachgang passiert ist, krass. Also das waren Momente, die werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nie vergessen. So, und das habe ich halt dieser Staffel zu verdanken. Und das ist einfach toll. Und ich meine, weiß ich nicht, das fängt jetzt mit Daniel an irgendwie. Ja, wir haben uns ja da auch das erste Mal dann wirklich live kennengelernt, und man hat Star Wars Fans kennengelernt, zu denen ich bis heute Kontakt habe. ne? So, und die waren auf derselben Veranstaltung, wo das halt gerade Thema war. Und das ist schon was Besonderes, glaube ich.
Ja.
Und ich, ja. Und das würde halt alles, um so auf unsere eigentlichen Hauptcharaktere wieder zurückzukommen. Wir haben jetzt so sehr viel über diese Fan-Momente gesprochen von Charakteren, die es ja schon vorher gab, aber um so auf Mando und Grogu zurückzukommen, irgendwie das alles hätte, glaube ich, nicht so diesen Effekt gehabt, wenn die beiden als Duo nicht so krass emotional einen mitnehmen würden. Also dieser Moment am Ende, wenn Luke auftaucht, wäre zwar cool gewesen, ja, okay, cooler Action-Moment, Luke schnetzelt irgendwie so ein paar Droiden kaputt, aber dass halt Mando dann Grogu an ihn gibt, er den Helm abnimmt, so, und auch davor auch schon die Folge, wo er dann mit Mayfield unterwegs ist und dort auch das erste Mal so aus eigenen Stücken vor anderen Menschen den Helm abnehmen muss, irgendwie, das waren alles so Momente, die halt so gut funktioniert haben, weil man so mitgefühlt hat, weil man sich so Sorgen gemacht hat um Grogu irgendwie, weil man wollte, dass Mando wieder zu ihm kommt, so, weil diese Beziehung einen einfach so berührt hat, hat das alles drumherum halt irgendwie so gut funktioniert. Und ja, es ist halt einfach dieses tragende Element dieser Serie. So, wären die beiden nicht da, dann wäre das alles ja irgendwie so komplett irrelevant gewesen. Aber dadurch hat es mich und alle anderen ja auch irgendwie so viel emotionaler mitgenommen.
Ich muss auch sagen, die Serie birgt auch noch viele Sachen in sich. Also ich habe noch keine Kinder gehabt, als das rauskam. Und als ich dann Kinder hatte und die Ahsoka-Folge nochmal gesehen habe oder als Din dann Grogu Luke mitgegeben hat, das war nochmal eine ganz andere Ebene. Es hat nochmal ganz andere Kanäle angespielt irgendwie in mir drin. Und das kann man jetzt auch nicht von jeder Serie behaupten, dass es das schafft, ne, irgendwie. Und das ist schon echt beeindruckend.
Ja. Das ist halt so irgendwie der schöne Klassiker, dass irgendwie die zweiten Teile ganz oft irgendwie die besseren Sachen sind. Also ich meine, Episode 5, also oder damals halt das zweite Star Wars Film, der
Episode 2, ganz klar.
Ja, wobei da streiten sich auch so ein bisschen die Geister.
Aber es war ein Joke.
Ja. Aber Aliens zum Beispiel als zweiter Alien-Film, Terminator 2, das sind ja, also da, man kann ja durch die Franchises gehen und man findet ganz oft, dass es irgendwie der zweite Teil ist irgendwie immer der beste. Und hier, wie gesagt, es war, und ich glaube, wenn wir gleich auch noch auf Staffel 3 dann auch noch schauen. Ich glaube, das ist Fluch und Segen zugleich gewesen für diese Serie. Dass halt Staffel 3 dass man mit einer viel zu großen Erwartungshaltung dann an Staffel 3 rangegangen ist, weil 2 hat einen so breiten roten Teppich ausgebreitet und wir sind alle drüber gegangen und am Ende war halt leider die Tür verschlossen. Also ganz, ganz, ganz bös gesagt. Also ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, aber man hat halt irgendwie mehr erwartet oder keine Ahnung, der rote Teppich und man kommt statt in den Riesensaal, hast du halt keine Ahnung, den kleinen Kinosaal bekommen. Was auch toll war, aber diese zweite Staffel ist wirklich das Beste, was Mando gebracht hat. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt auch mit dem Film etwas bekommen, was mindestens genauso gut ist. Also das muss bare Minimum sein. Und ich habe jetzt schon von einigen gehört, die in Berlin gewesen sind, die diese ersten 25 Minuten gesehen haben. Das sind ja alles wohl Sachen gewesen, die man schon im Trailer vermehrt gesehen hat. Aber es wäre halt schon echt gut. Aber von 25 Minuten alleine kann man halt sich nicht wirklich irgendwie ein Urteil bilden. Trotzdem hoffe ich das. Und macht weiter, also bringt mir wieder sowas wie die zweite Staffel. Dann bin ich glücklich.
Ja, dieser emotionale Anker von Din und Grogu, der uns durch die ersten zwei Staffeln trägt, ist ja irgendwo dann auch, also diese erste Geschichte, der erste Abschnitt der Geschichte ist ja irgendwie auch zu Ende dann. Also am Ende erfüllt Mando seine Mission, er bringt Grogu zu seinesgleichen, in dem Fall Luke Skywalker, sie haben einen sehr emotionalen Abschied und eigentlich könnte die Story da auch zu Ende sein. Und ich gehöre jetzt definitiv nicht zu denjenigen, die sagen, die hätten Grogu nicht zurückholen sollen. Also wir können gleich nochmal sagen, wie das Ganze in The Book of Boba Fett, da bin ich jetzt auch nicht so derjenige, der sagt, okay, das ist die allergeilste Lösung gewesen. Aber ich bin generell jetzt niemand, der sagt, dass es eine schlechte Idee war, Grogu wiederzubringen, weil wir haben auch durch Grogu so viele tolle Momente in der dritten Staffel und in The Book of Boba Fett bekommen. Aber ich glaube, warum die ersten zwei Staffeln eben so besonders waren, war, weil es halt eben diese kleine, in sich geschlossene Story, klar, mit großen Anknüpfungspunkten und mit Cameos und allem Möglichen. Aber es war halt die Reise von Din und Grogu, die halt dann quasi im Star-Wars-Universum kleine Abenteuer erleben und auch große Figuren treffen und Anknüpfungen an die große Skywalker-Saga irgendwie finden. Und dann war halt die zweite Staffel zu Ende. Und ich glaube, dann haben die auch erstmal so überlegen müssen, wie gehen wir mit dem Ganzen denn jetzt zukünftig weiter? Ähnlich wie es vielleicht dann auch in der dritten Staffel ist, da ja, wo ja auch so ein Kapitel wieder beendet wurde und dann die lange Pause jetzt war und man nicht wusste, gibt's eine vierte Staffel, kommt ein Film, wie wird das Ganze jetzt fortgesetzt? Wird's überhaupt fortgesetzt? Das war ja alles auch relativ lange so ein bisschen irgendwie unklar. Und da waren wir, glaube ich, da auch an einem ähnlichen Punkt. Und ich glaube, viele haben wirklich aber so dieses Gefühl gehabt, dass Grogu und Mando zu schnell wieder vereint waren und man da hätte vielleicht eine längere Pause lassen sollen oder was auch immer. Und vor allem, finde ich es nach wie vor etwas fraglich, auch wenn man jetzt zum Beispiel bei Disney Plus so seinen Rewatch macht. Und hat halt nicht eine Ahnung, ist nicht so tief im Star Wars Fandom drin wie wir, sondern ist einfach nur jemand, der sagt, ey, da kommt doch jetzt bald dieser Mandalorian Grogu Film. Ich könnte ja mal die Serie vorher noch gucken, damit ich halt up to date bin für den Film. Dann guckt man Staffel 1, gut, es geht weiter, Staffel 2. Und dann kommt auf einmal Staffel 3 und man denkt doch, hä, da fehlt irgendwas. Und es wird nirgends in dieser App auch nur ansatzweise gezeigt, dass man erst bitte Book of Boba Fett gucken muss, weil es ja quasi Staffel 2.5 ist, weil man ansonsten gar nicht weiß, warum am Anfang von Staffel 3 einfach Mando und Grogu wieder vereint sind. Hm. Um mal das kurz vorzugreifen. Das ist nach wie vor einer der allergrößten Kritikpunkte, was ich so in Richtung Disney-Lucas-Film in Bezug auf The Mandalorian habe, dass man das nicht anders vermarktet hat oder anders arrangiert hat oder auch einfach nur in der Disney-Plus-App jetzt. Wenn man auf The Mandalorian klickt, da Book of Boba Fett mit in der Auflistung erscheint, wenn man das chronologisch
oder schauen will. So ein Disclaimer will. Vor Staffel 3 irgendwie, also das ist ja das Schöne, wenn man so ein Ecosystem wie so die eigene Streaming-App hat, irgendwie, dass man das ja machen kann, theoretisch, so von wegen, hallo, ich sehe an deinem Konto, du hast noch nicht für Book of Boba Fett geguckt, aber möchtest jetzt Staffel 3 von The Mandalorian gucken. Überleg dir das nochmal aus den und den Gründen. Mhm. So, das wäre, also ich stelle mir das sehr einfach vor, ich habe keine Ahnung davon, wie man eine Webseite programmiert oder so eine Streaming-App, aber ich stelle mir es nicht so kompliziert vor. Hätte man in Betracht ziehen sollen, ja, aber ja.
Ja, also ich meine, da kann man mit Sicherheit an vielen Ecken und Enden auch trotzdem natürlich Kritik äußern und die ist ja trotzdem immer noch sehr positiv. Also sind sehr halt so kleine Dinge, die hier irgendwo so ein bisschen einfach uns als Fans, die alles sehen, uns kann das ja egal sein. Aber wir denken ja auch ein bisschen weiter. Wir denken ja auch an die, die vielleicht einsteigen mit dem Ganzen. Und das ist natürlich ganz klar, wenn dann plötzlich in Staffel 3 das Ende von Staffel 2 also komplett ein anderes ist und keiner weiß, what the fuck is going on there? Aber ich muss sagen, das ist trotzdem etwas, ist genauso wie das Disney es noch nicht geschafft hat, auf Disney Plus irgendwie mal Clone Wars in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. Ja. Also da müsste man gar nicht viel machen. Also ich glaube, das sind ja einfach nur sagen, hey, und jetzt chronological oder wie auch immer, und dann werden die Staffeln zusammengeworfen und richtig, aber naja, gut. Das ist vielleicht wirklich Meckern auf hohem Niveau. Disney, wenn du zuhörst, mach das bitte. Genau. Wir wünschen uns das.
Liebe Mickey Maus, wenn du zuhörst.
Genau.
Und gib uns dann die Nummer von Werner Herzog, bitte. Ja, genau.
Habt ihr noch was zu Staffel 2 im Speziellen? Also ich hätte noch sehr, 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 sehr viel, aber ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und
ja, mit anderthalb Stunden wird knapp.
Ich sage, ja, anderthalb Stunden kannst du dich abschminken,
Dennis. Aber hier, mich geht's ja nicht. Aber das ist jetzt der perfekte Moment, wo ihr da draußen Pause machen könnt, mal aufs Klo gehen könnt und dann euch was zum Trinken holt und dann die nächsten anderthalb Stunden weiterhört.
Ja. Von der Spülmaschine weg zur Waschmaschine oder so. Die muss bestimmt auch noch ausgeräumt werden.
Was ich hier im Skript nicht habe, bevor wir weitergehen, es gab ja dann eben nach dem Abschied noch eine Post-Credit-Scene in Staffel 2, wo wir eben gesehen haben, dass Boba Fett mit Fennec Shand zurück auf Tatooine ist und sich den Thron, den ehemaligen Thron von Jabba zurückholt. Und somit hatten wir den großen Teaser, Boba Fett wird zurückkommen, aber nicht im nächsten Avengers-Film, sondern in einer eigenen Serie. Wie fandet ihr damals diese Post-Credit-Szene? Habt ihr sie mitgekriegt? Ich weiß, es gab Leute, die haben die gar nicht gesehen, weil sie zu früh ausgeschaltet haben.
Ich fand das richtig geil. Also es gab ja schon in der Serie an sich so diesen ersten Cliffhanger, dass halt Boba Fett wiederkommt. Ne, also man hat irgendwie Temuera Morrison dann gesehen und dann jetzt noch dieser Cliffhanger, okay, jetzt sind die wieder da. Und dann ja aber auch der Schriftzug, okay, für Book of Boba Fett, wir wissen, es wird eine eigene Serie. Das war schon verdammt cool. Aber auch einfach, weil sie Bobas Auftritt in der zweiten Staffel so gut hinbekommen haben. Also es war ja nur badass einfach, alles, was er gemacht hat.
Seismic Charges.
Ja. Nie Missiles. Also ich meine, das ist ja auch ein Ding, was Boba nie im Einsatz hatte, die Nie Missiles. Das ist ja auch nur aus dem Expanded Universe mit übernommen worden. Also es gibt irgendwelche Zeichnungen, wo er das ist total geil gewesen. Also dieser Moment, wo er dann Bib Fortuna aus dem Thron schießt, das fand ich so genial. Und das war so dieser Moment, wo ich mir erhofft habe, dass diese beiden Charaktere, also Mando und Boba, weiterhin irgendwie Seite an Seite kämpfen, weil die beiden so ikonisch sind. Und ich meine, wenn wir gleich auf 2.5 schauen, das war ja auch ikonisch, was da passiert ist. Aber ich will nicht vorgreifen.
Also ich muss sagen, ich konnte mit dem Titel Book of Boba Fett, kann ich eigentlich heute noch nichts anfangen, so wirklich. Was soll denn das bedeuten? Und diese Nie-Missiles waren für mich schon das erste Alarmsignal. Weil ich glaube, die Folge ist auch von Rodriguez. Ja. Und er hat halt auch so eine markante Handschrift. Es hat sich dann auch bewahrheitet. Aber der Rant kommt gleich. Nee, ich gebe mir Mühe, rante
ja,
dann, nicht.
Ja, wir reden ja nicht über Book of Boba Fett, wir reden ja über die Mando-Folgen.
Ja, aber die Nie-Missiles waren ja trotzdem in Mando.
Ja, wir können einen kleinen Robert Rodriguez Rant-Part mit einräumen. Nicht, dass er sonst nicht schlafen kann später oder so, weil ihm noch irgendwas auf der Zunge brennt. Genau.
Nein, ich mach's ganz kurz.
Gehen wir mal weiter zu The Book of Boba Fett. Der Krieg um Tatooine und Grogus Rückkehr. Bobas Aufstieg. In Rückblenden wird gezeigt, wie Boba dem Sarlacc entkam und von Tuskenräubern aufgenommen wurde, bis diese massakriert wurden. In der Gegenwart regiert er als Daimyo in Mos Espa und führt Krieg gegen das Pike-Syndikat. Mandos Exil. Nach dem Verlust von Grogu arbeitet Din Djarin wieder als Kopfgeldjäger. Er trifft die Schmiedin, die ihn jedoch verstößt, da er für Grogu seinen Helm abgenommen hat. Er lässt ein Beskar-Kettenhemd für Grogu schmieden, gemeinsam mit Pelimotto restauriert und modifiziert er einen alten N1 Starfighter. Grogus Wahl. Mando besucht Grogu bei Luke Skywalker, darf ihn aber auf Anraten Ahsokas nicht sehen. Luke stellt Grogu vor die Wahl. Yodas Lichtschwert, der Jedi-Weg oder das Kettenhemd, Bindung zu Mando. Grogu wählt Mando. Rekrutierung und Schlacht. Boba Fett rekrutiert Mando für den Kampf gegen das Pike-Syndikat. Mando willigt ein, lehnt aber eine Bezahlung ab. In der Schlacht von Mos Espa kämpfen sie Seite an Seite. Das Wiedersehen. Grogu kehrt während der Schlacht zurück. Er rettet Mando und Boba, indem er einen tobenden Rancor mittels der Macht besänftigt. Die Serie endet damit, dass Mando und Grogu wieder vereint in ihrem neuen N1 in Richtung Staffel 3 davonfliegen. Book of Boba Fett. Eure Gedanken dazu. Also ich habe es jetzt explizit noch mal ein bisschen kürzer gefasst. Vielleicht können wir drauf eingehen, weil ja das schon irgendwie bekannt ist als Brücke zum Film, dass die Hutt-Zwillinge, die in The Book of Boba Fett das erste Mal aufgetaucht sind, auch im Kinofilm wohl eine Rolle spielen werden. Aber auf die genaue Handlung rund um Boba bei den Tasken und so weiter würde ich jetzt eher so einen Bogen drumherum machen, einfach weil sonst wird es zu viel. wenn da Bedarf besteht, schreibt uns gerne auf diversen Wegen, Insta, Discord, wo auch immer, dass wir vielleicht mal noch The Book of Boba Fett extra besprechen sollen. Aber nicht in der Tiefe hier und heute. Aber ja, ich gebe ab an euch.
Also ich finde die Versatzstücke, ich habe die Serie jetzt ja nochmal geschaut auch. Ich glaube, ich habe sie mittlerweile auch schon dreimal oder viermal sogar gesehen. Also so schlecht kann es gar nicht sein. und als du es jetzt auch vorgelesen hast, habe ich mir wieder gedacht, eigentlich ist das alles geil. Ja, also da wird auf Rancors geritten, Hallo Expanded Universe, da gibt's andere Hutten, da gibt's die Pikes, die jetzt nochmal irgendwie anders in Szene gesetzt werden, dieser Story Arc, man erfährt jetzt endlich, wie es Boba aus dem Sarlacc geschafft hat, er wird von Tusken irgendwie aufgenommen, gibt ja auch da eine Comicreihe aus dem EU, Outlander, wo jetzt nicht Boba Fett der Protagonist ist, aber was mich sehr dran erinnert hat, an dieses Clanleben und so, das fand ich alles super. Black Crescenten wird kommt in Live Action und also alles cool. Das einzige, was ich halt finde, ist, dass dieses El Mariachi, dieser El Mariachi Style und dieses palpige von Robert Rodriguez für mich persönlich einfach nicht so gut mit Star Wars funktioniert. Das ist mir und das funktioniert deswegen nicht, weil er so eine ja, ich habe es gerade schon gesagt, er hat so einen eigenen Stil, der mich total rauszieht irgendwie. Ich denke da sofort an From Dusk Till Dawn oder Grindhouse oder was er alles gemacht hat, Mariachi-Trilogie. Alles super Filme, ich finde die alle total cool, aber irgendwie reißt mich das so aus der Immersion von Star Wars da halt in den Momenten raus und das passt dann für mich einfach nicht. Und das heißt es nicht, dass ich den Regisseur nicht mag oder den Stil nicht mag, sondern es ist einfach in dieser Kombination funktioniert es für mich nicht besonders gut. Alles andere mega geil. Also auch es gibt auch so krasse Slapstick-Momente, wo Pelimotto sich da irgendwie mit dieser Rikscha überschlägt und dann so einen Zahn ausspuckt oder so, oder wie sie mit diesem Java Blaster da durch die Gegend ballert und alles so. Alle rennen so kreuz und quer durch Mos Espa und solche Geschichten. Auch der N1, also dieses ikonische Schiff, dann nochmal, das ist ja auch immer so eine Star Wars, diese Muscle Car Nummer. Also richtig cool. Auch, dass wir auch diesen Ausflug nach Luke haben. Das war ja auch mein Moment, den ich mir jetzt für Book of Boba Fett ausgesucht habe, dass wir mal sehen, wie die Jedi Akademie so aufgebaut wird, ja, und dass Mando es halt nicht schafft, den Kleinen da einfach sein zu lassen, dass Ahsoka wieder auftaucht, R2 taucht auf. Super schöne Momente, wie Luke versucht, ihn zu trainieren und ihn den Weg zu weisen und sowas. Alles eigentlich eine super Sache. Ich verstehe halt nur zwei Sachen nicht. Warum dieser Robert Rodriguez-Style? Kein Hate gegen Robert Rodriguez, aber wie gesagt. Und warum hat man das nicht gleich als Mando Season 3 verkauft oder was weiß ich? Also das hast du alles schon angesprochen, Daniel, und check ich nicht. Das irgendwie, das reißt so raus. Das ist ein Spin-off, wo es keins sein müsste einfach und das verstehe ich halt auch nicht. Aber sonst an sich hat die Serie super Versatzstücke und greift auch wieder ganz tief in die Lore und gibt mir da an vielen Stellen coole Geschichten. Also
ich verstehe dich total und gerade bevor ich an Dennis und Nico weitergebe, zwei Sachen zu sagen. Die Lieblingsszenen, die du hier erwähnt hast, da fällt es auch wieder, also mir selber direkt auf, das sind nämlich auch so mit meinen Lieblingsmomenten, mit Momente oder mit Lieblingsfolgen und das sind eben genau die Folgen, die nicht von Robert Rodriguez sind. Also die Folge mit dem N1 ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja die Folge, wo Mando wieder das erste Mal in Erscheinung tritt, das ist von Bryce Dallas Howard. Und die Folge mit Luke und dem Jedi-Tempel ist von Dave Filoni. Und da merkt man einfach, das ist eher so klassische Mandalorian. Das könnte auch, wie du sagst, Mando Staffel 3 sein. Da kommt auch Boba irgendwie gar nicht wirklich vor in den Folgen, sondern da ist der Fokus ganz klar ein anderer. Und erst dann im Finale eben wieder ist so die Verschmelzung der beiden Dinge von Rodriguez, da finde ich auch, das Finale ist noch so mit eine der auf jeden Fall besten Folgen und da hat das auf jeden Fall besser gemacht wie in manch anderen Folgen mit seinem palpigen Stil, aber ich verstehe ganz genau, was du meinst, und ich glaube auch, unterbewusst ist das auch einer der Gründe, warum viele vielleicht The Book of Boba Fett nicht so mega cool damals fanden. Die konnten es vielleicht einfach nur nicht so gut erklären, weil sie sich eben nicht mit so Hintergrundinfos und Filmen und sowas so gut auskennen, aber vom Feeling her fühlen sich die Rodriguez-Folgen definitiv so ein bisschen eigen an, ja.
Und ich muss auch sagen, von der Tonalität würde es eigentlich total gut passen, weil wenn wir jetzt sagen, okay, die ersten zwei Staffeln, gerade die erste, das ist ja irgendwie so Monster of the Week, irgendwie ein bisschen Wild Wild West mit Quill auch und sowas. Und jetzt haben wir irgendwie gerade so den DLC freigeschaltet in Red Dead Redemption und sind gerade in Mexiko unterwegs. Ja, also so ungefähr fühlt sich's ja an. Und das passt eigentlich total gut, aber die Umsetzung hat für mich irgendwie nicht funktioniert, ja.
Ich muss es auf jeden Fall nochmal schauen, weil es bei mir auch schon echt lange her ist, dass ich die Serie geguckt habe. Aber ich habe mir so Gedanken drüber gemacht, warum das bei vielen Leuten nicht so funktioniert hat und vielleicht auch in Retrospektive, wenn ich es irgendwann nochmal gucken werde, bei mir vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Und ich glaube, es ist so ein bisschen ein Problem, dass vielleicht Boba Fett auch einfach als, ich sag mal, Side-Character besser funktioniert, anstatt als Main-Character. So, also der lebt ja halt einfach sehr viel von diesem mystischen und einfach cool und badass sein. Und ich möchte mich jetzt gar nicht über seine Entwicklung beschweren, was ja viele Leute auch damals kritisiert haben, dass er dann halt eben zu diesem Good Guy wird, zu diesem Anti-Helden eher. Wobei ich da auch sagen würde, der macht schon auch einigen bösen Shit in der Serie, aber ne, dass er halt so den Leuten von Mos Espa irgendwie was zurückgeben will und so. Aber ich glaube, das ist einfach, dass man diesen Charakter halt dadurch so ein bisschen entmystifiziert hat irgendwie. Also der war halt in den Köpfen der Leuten immer so als dieser überkrass coole Charakter drin gewesen. Und hätte vielleicht auch dann gar nicht so viel Screentime immer gebraucht, wie er dann in der Serie bekommen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass halt auch die kreativen Köpfe hinter der Serie sich was Ähnliches gedacht haben. So, die Serie ist kürzer als Mando, hat eine Folge weniger und mindestens anderthalb Folgen davon ist Boba gar nicht da. So, und dient am Ende des Tages auch nur als Vehikel, um, also klar, hat er auch seine eigene Story und seine eigene Charakterentwicklung, aber es fühlt sich halt einfach, auch wenn man jetzt nochmal rückblickend drauf schaut, einfach wie halt diese Brücke zu Mando Staffel 3 an. Und ist es ja auch an vielen Stellen so. Und da hätte man das halt vielleicht einfach anders aufziehen müssen oder halt sagen, okay, wir machen jetzt keine extra Book of Boba Fett Serie, sondern etablieren irgendwie diesen Status Quo, dass Boba jetzt der Chef dort ist, der Unterwelt, und dann ist auch gut, aber wir widmen dem jetzt nicht nochmal 4 Folgen oder so.
Also ich glaube, ich kann die Perspektive von den Leuten, die Boba Fett als diesen ultra badass haben wollten, auch total gut nachvollziehen, ne? Weil nachdem wir ihn in der OT gesehen haben, haben wir ja mit in den Prequels dann auch nochmal Django gesehen, also den jungen Tam Morrison, wie er da ja in voller Blüte irgendwie aufgetreten ist und so. Das ist ja nicht derselbe Mensch, ne? Ja. Und das ist schon mal für viele, glaube ich, in der Sehgewohnheit schwierig gewesen einfach. Dann verhält er sich nicht so, wie die Leute sich das vorgestellt haben. Er ist halt nicht der eiskalte Kopfgeldjäger, der alle sofort über den Haufen ballert. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass wir die Kopfgeldjäger-Story von Boba Fett, die hat ja eigentlich Mando schon 2 Staffeln erzählt. Ja. So, also das ist halt einfach, ja, vielleicht auch ein bisschen schwierig gewesen, den dann irgendwie nochmal umzusetzen. Von dem her verstehe ich die Story-Entscheidung schon, dem so einem Redemption-Arc zu geben. Total. Mit der Prämisse, dass durch all das, was er halt erlebt hat, dass er sich da auch irgendwie wandelt. Und das finde ich dann auch wieder eine nachvollziehbare Charakterentwicklung. Aber dem muss man sich halt öffnen. Und das ist, glaube ich, auch schwierig, wenn du als so Casual-Fan daherkommst und halt 1980, glaube ich, oder? Episode 5 gesehen hast und da ist er halt, ne? Und der krasseste Typ, und du hast da dein Kopfkino und dein Headcanon und deine Actionfigur gehabt. Und jetzt kommt halt das. Und das ist halt so gar nicht das, was du erwartet hast, ne? Und da sind die Leute vielleicht enttäuscht irgendwie.
Ja, und deswegen meine ich halt, ich glaube, es war einfach dadurch, dass man es halt diese große Serie aufgezogen hat und wir haben ihn vorher in Staffel 2 gesehen, wo er genauso porträtiert wurde, wie sich die Leute das immer vorgestellt haben. Und dann ist das in The Book of Boba Fett jetzt, ich will nicht sagen so ein krasser Bruch, aber es fühlt sich irgendwie danach an. Und wenn das jetzt zum Beispiel einfach, also man hätte die gleiche Geschichte genommen, vielleicht mit dem Mando-Part raus, aber man hätte die gleiche Geschichte genommen, so was er da auf Tatooine macht, und hätte das zum Beispiel in ein Buch gepackt oder so, oder in einen Comic, dann hätten die Leute, glaube ich, viel, viel weniger allergisch drauf reagiert. Vielleicht immer noch, weil es, okay, es ist Book of Boba, es ist Boba Fett, den schiebt man jetzt irgendwie so zur Seite, aber einfach, weil es dann nicht mehr so dieses, in Anführungszeichen, prestigeträchtige Ding gewesen wäre, und es die Leute in Anführungszeichen weniger gejuckt hätte. So, ich glaube, das wäre deutlich besser angekommen, als wenn man ihn jetzt halt in Staffel 2 so groß aufbaut. Wir haben diesen großen Teaser am Ende dieser Serie. Es ist gerade das meistgehypteste Ding im kompletten Star Wars-Universum, so, weil es auch nicht viel anderes zu der Zeit gab. Aber es ist einfach, so viele Leute haben da Bock drauf. Und dann ist es halt eher so dieses kleinere, in sich geschlossenere Redemption-Storyline irgendwie. Und da waren einfach die Erwartungshaltungen nicht übereinstimmen mit dem, was die Serie halt am Ende des Tages sein wollte. So, es fühlt sich halt an wie dieses Herzensprojekt von Robert Rodriguez und Tim Morrison, der immer wieder als Boba Fett irgendwie auftreten wollte. So, und das ist es auch geworden. Es hat seine Stärken und Schwächen, die da mitkommen. Aber es hat halt überhaupt nicht auf die Erwartungshaltungen der Leute gepasst. Und das,
wobei auch ein Buch, also wenn wir jetzt in die Geschichte schauen, es gibt ja diese, oh, wie heißt denn die Trilogie, die Buchtrilogie, Dennis, heißt die Bounty Hunter Trilogy mit Mandalorian Armor ist ein Buch davon. Egal, auf jeden Fall wird da die Origin Story von oder so auch mit Boba Fett und so und Jango und was weiß ich alles erzählt, auch wie er Kopfgeldjäger wird. Das wurde komplett umgeschrieben, diese Bücher, mit den Prequels. Ja, und da ist auch schon ein ziemlicher Shitstorm, naja, in Anführungszeichen Shitstorm, weil ich fand die Story, die die Prequels erzählen, das ist so viel besser als das, was in den Büchern erzählt wird. Ja. Aber das zeigt halt schon, wie sensibel dieser Charakter eigentlich ist, ne? Weil den packst du halt einmal falsch an und schon ist die Hölle los irgendwie.
Ja, ich glaube, was viele halt, und das ist ja immer noch meine Aussage überhaupt, was viele, glaube ich, einfach nicht mehr realisieren, ist, dass wir mit Boba einen Klon haben. Und er ist im Grunde, also ich stelle immer wieder die Frage, warum soll Boba denn anders sein als Cody, anders sein als Rex? Also scheinbar die Klone, natürlich haben die ihren Klonprozess durchlaufen und das hat ja Boba nicht gehabt, also der hat ja viel mehr Lebenserfahrung sammeln können, aber die hatten ja auch alle das gleiche genetische Material und sind trotzdem irgendwie gute Leute geworden. Und warum soll Boba das zum Beispiel nicht machen? Und das ist immer da, wenn die Leute sagen, ah, Boba müsste der richtige Badass, wisst ihr, also das, der müsste das sein. Und ich denke mir, nö, muss er eigentlich gar nicht. Weil ich finde, klar, man kann sich darüber streiten, wie er das gemacht hat, aber alleine die Idee, dass er mit den Tusken dann irgendwie zusammenkommt und die ihn dann irgendwie in den eigenen Stamm aufnehmen, das fand ich total clever gelöst. Ich verstehe aber jeden, der sagt, es ist halt nicht mein Boba, weil ich den Boba so lange schon kenne oder so lange anders interpretiert habe. Dennoch muss man sich halt einfach immer Gedanken machen. Wir haben aber Millionen Klone kennengelernt, wenn man mal wirklich alle auf einen Blick sieht. Aber wir haben so viele Klone kennengelernt, die alle ein gutes Herz haben. Warum soll dieser Klon gerade kein gutes Herz haben? Aber das ist auch nur meine Meinung. Ich fand diese Serie an sich hat total coole Ansätze gehabt. Cad Bane taucht auf, total wichtiger Charakter. Haben sie auch abgerotzt, weil er nicht 100%ig diesen Hut und der Hut nicht perfekt war. Alles gut, okay. Aber ich muss gestehen, Cad Bane wurde mir zum Beispiel durch Tales of the Underground noch, also da haben sie ihn mir kaputt gemacht. Underworld, nicht oder? Durch Underworld oder ja, also weißt du, diese Tales-Geschichte. Da haben sie ihn mir so ein bisschen kaputt gemacht. Ja, also das fand ich zum Beispiel hier gar nicht. Aber es waren so viele, auch also ich Cobb Vanth, ich finde ihn halt, ich will wissen, was mit Cobb Vanth passiert. Es wird er jetzt zu Robocop? Adam Bam.
Ja. Robocop Vanth, wie geil wäre das eigentlich?
Das ist wohl gut. Ich habe da bei YouTube gesehen, der Alex von Star Wars Explained, die wurden irgendwie eingeladen zu so einem Behind-the-Scenes-Preview-Ding im Privatstudio von Jon Favreau, wo irgendwie so Props und Zeug von der Serie und vom Film ausgestellt wurden. Und irgendwie hat er, glaube ich, dann so John Favreau gefragt, wie geht's eigentlich Cobb Vanth oder was ist mit ihm so mehr oder weniger, so als Gag. Und John Favreau hat gemeint, ja, dem geht's gut, mach dir keine Sorgen.
Ja, aber das ist zum Beispiel, die Serie hat auch sehr, sehr coole Charaktere gemacht. Ja, es gibt auch die Szenen da mit diesen hochmodernen Super Motorrädern, Bikes, whatever, die dann farblich total gar nicht ins Bild gepasst haben. Aber auch das ist ja irgendwie eine Art von Kunst. Ja, sowas
müssen wir das Rollerlied von Apache einspielen. Das haben wir leider nicht vorbereitet.
Nee, aber das von daher, also ich mochte The Book of Boba Fett, aber ich muss auch sagen, diese zwei oder anderthalb Folgen Mando dazwischen drin, das waren halt somit die stärksten Folgen in der gesamten Serie, obwohl sie nichts mit Boba zu tun hatten, weil sie halt einfach natürlich etwas gemacht haben, auf was wir alle gewartet haben. Sie haben uns angefüttert für das, was kommt. Ja, und sie haben halt einfach diesen Hunger oder ja diesen Durst nach dem, was wir brauchen, haben sie einfach in dem Moment gestillt, weil sie sagen, hey, no, zeigen wir ein bisschen Mando, why not? Und sie kommen ja auch nochmal zueinander, sie kämpfen ja auch Seite an Seite, weil ich vorhin gesagt habe, weil ich total einen großartigen Moment fand, wie sie da mit den Jetpacks angeflogen kamen und bam, bam, bam. Und das war einfach nur großartig cineastisch inszeniert, wie ich finde. Und auch wenn ich überlege, was diese großen Roboter, die sie da jetzt auch noch mit reingepackt haben, weiß nicht, Tom, waren das auch irgendwelche, die wir schon mal kannten aus irgendwelchen, gab es so diese zwei,
die in den Straßen rumgelaufen sind? Die waren, glaube ich, ziemlich neu. Ich habe am Anfang gedacht, dass das Separatisten-Droiden sind, aber es stimmt gar nicht.
Hatte ich auch gedacht, ja.
Also es gibt ja diese Crab-Droids, aber die sind ja so orange und sehen dann doch ein bisschen anders aus. Ja. Also vielleicht sind die auch irgendwo schon mal vorgekommen, das kann schon sein, aber
ja.
Weiß nicht, wenn ich jetzt ins Regal greife und die West End Games Bücher durchblätter, sind sie da vielleicht irgendwo drin.
Vielleicht, ja, aber, ja, genau.
Keine Ahnung.
Ja, nee, aber wie gesagt, Mando beziehungsweise Boba jetzt in dem Fall, es ist keine schlechte Serie, sie hat, glaube ich, einfach nur einen falschen Fokus gesetzt, gerade mittendrin. Hätte man diese Mando-Geschichte draußen gelassen, wäre Book of Boba Fett, glaube ich, besser gewesen. In sich geschlossen, als eigene Serie. Ich glaube, da war halt einfach der Fehler, dass man einfach den Fans irgendwie was an die Hand geben wollte.
Was mir gerade noch eingefallen ist, wir hatten ja sogar tatsächlich Danny Trejo als oder Trejo, wie man ja auch spricht, Trejo, als Rancor Keeper. Das hatte ich komplett vergessen. Ja. Ist mir gerade eben eingefallen.
Ja, sind die nicht verwandt, die zwei auch? Irgendwie?
Ich glaube, das ist der Cousin von Robert Rodriguez so, oder so. Irgendwie. Machete halt auf jeden Fall.
Ja, genau.
Worldbuilding-mäßig war die Serie auf jeden Fall cool. Ich fand geil, dass wir so viel Backstory zu den Tusken gesehen haben. Das wurde ja schon in der zweiten Staffel von Mandalorian so angerissen, dass hinter denen mehr steckt, wie nur dieses schreiende Wüstenvolk. Fand ich hier richtig cool. Und gerade mit Hinblick jetzt auf den Film müssen wir auf jeden Fall nochmal erwähnen, die Hutt Twins, also die wohl von Nal Hutta aus ein Teil der Unterwelt nach wie vor irgendwie regieren, und das wird wohl auf jeden Fall in welcher Form auch immer wichtig sein für den kommenden Kinofilm, was ich irgendwie so gar nicht erwartet hätte, dass das jetzt so in die Richtung geht. Aber ich bin auch hier mal gespannt, weil du ja schon meintest, Dennis, dass voll vieles aus dem Trailer schon irgendwie in den ersten 25 Minuten waren. Vielleicht wurden wir durch die Trailer halt auch voll auf die falsche Fährte gelockt, und diese ganze Story mit den Huts und Enbo und was auch immer ist vielleicht nur so der Anfangsaufhänger vom Film. Und es geht später noch in eine ganz, ganz andere Richtung. Also da bin ich echt gespannt.
Same.
Habt ihr noch was zu The Book of Boba Fett?
Nein. Nö.
Nein, aber dann, ich versöhne mich an dieser Stelle für immer mit der Serie.
Okay. Ja. Dann gehen wir zu Staffel 3, die Wiedergeburt Mandalors und Bo-Katans Aufstieg. Die Suche nach der Läuterung. Din Djarin reist nach einem kurzen Besuch bei Bo-Katan nach Mandalore, um sich in den lebenden Wassern reinzuwaschen. In den Ruinen wird er von einer kybernetischen Kreatur gefangen. Grogu holt Bo-Katan zu Hilfe, sie rettet Din mit dem Darksaber. Als Din später in den Wassern versinkt, rettet sie ihn erneut und zieht dabei einen echten Mythosaurier. Dieses Erlebnis gibt ihr den Glauben an die Wiedergeburt Mandalores zurück. Die Einigung der Clans. Bo-Katan schließt sich Dins Clan an und wird von der Schmiedin akzeptiert, da sie ihren Helm seit dem Bart trägt. Nach der gemeinsamen Befreiung von Nevarro erkennt die Schmiedin, dass Bo-Katan beide Fraktionen, Traditionalisten und Moderne, einen kann und beauftragt sie offiziell damit. Auf Plasir 15 übergibt Mando ihr das Darksaber mit der Begründung, dass sie seinen Bezwinger besiegt hat. Der Schattenrat. Wir erfahren, dass es ein geheimes Gremium imperialer Warlords gibt, die den Sturz der neuen Republik planen und im Geheimen bereits die neue Republik unterwandert haben.
Long live the Empire!
Long live the Empire!
Warten auf Thrawn. Unter der Leitung von Captain Pellion bereitet der Rat die Rückkehr von Großadmiral Thrawn vor, um das Imperium unter seinem Kommando neu zu formieren. Projekt Nekromant. Kommandant Hux leitet dieses Klonprojekt, das die langfristige imperiale Herrschaft und später die Erste Ordnung sichern soll. Moff Gideons Intrige. Gideon täuscht den Rat, um Ressourcen für seine eigene Basis auf Mandalore zu erhalten. Er nutzt die Forschung heimlich für machtsensitive Eigenklone statt für die gemeinsame Sache. Der Fall von Moff Gideon. Bo-Katan führt die vereinten Clans nach Mandalore. Sie entdecken Gideons geheime Basis mit Beskar Darktroopern und machtsensitiven Klonen von Gideon selbst. Paz Vizsla opfert sich heldenhaft für den Rückzug. Im Finale kämpfen Bo-Katan, Din und Grogu gemeinsam gegen Gideon. Gideon zerstört das Darksaber, stirbt aber kurz darauf in einer Explosion. Neuanfang. Bo-Katan entzündet die große Schmiede von Mandalore neu und wird als Regentin anerkannt. Din Djarin adoptiert Grogu offiziell als Din Grogu. Sie ziehen in eine Hütte auf Nevarro, wo Din fortan als Kopfgeldjäger für die neue Republik arbeitet und Grogu wird sein Azubi.
You are now Din Grogu, Mandalorian Apprentice.
This is the way.
Und somit endet Staffel 3 mit einem friedlichen Bild, wo Mando und Grogu gemeinsam auf ihrer Terrasse im neuen Haus auf Nevarro chillen und warten, bis sie Aufträge von der neuen Republik bekommen.
Ich muss jetzt innerlich lachen, dass du sagst, er wird sein Azubi. Ja.
Hast du das noch nie gehört?
Ist das nicht die deutsche Übersetzung? Din Grogu, naja, mandalorianischer Azubi. Er
sagt das ständig, immer wenn es darum geht, ist es immer der Azubi.
Hey, also ich finde es einfach so amüsant, ja.
Wie wird es denn auf Deutsch tatsächlich genannt?
Ich habe keine Ahnung, ich aus dem Stegreif weiß nicht, aber Azubi glaube ich nicht, also, weil Azubi ist ja auch nur eine Abkürzung.
Lehrling
oder sowas, ja.
Ja, wahrscheinlich.
Genau. Ja. Ja, ich fand's lustig. Aber ja, du hast jetzt viele Punkte drin gehabt, die einfach wirklich relevant und wichtig waren für den Aufbau der Serie oder für den Aufbau dieser dritten Staffel. Und das sind auch wirklich die tendenziell wichtigsten Punkte. Ich meine, es gibt, was wir vorhin hatten, die Folge rund um Jack Black und
Lizzo
oder auch hier Doc Brown. Das ist natürlich ziemlich cool, aber hat halt der Story nichts weitergebracht.
Aber, sorry, wenn ich unterbreche, aber in der Folge passiert da nicht auch das Duell mit X?
Ja, ist genau,
das nicht dieselbe Folge.
Ja. Das ist schon das am Ende der Folge, richtig, genau.
Also, ja. Aber stimmt, das geht du irgendwie, hast recht. Steht, ich finde aber auch, es steht halt im Schatten von Jack Black. Also, ich habe die Folge jetzt wirklich, Peaches, das ist noch nicht lange her, dass ich die gesehen habe. Ja, und ja. Ich war jetzt wirklich nicht sicher, ob das dieselbe Folge war oder schon die nächste, ne? Also.
Ja, das hast aber recht, stimmt. Aber da merkst du halt, also da passiert halt trotzdem, das ist das einzig wirklich Story-Relevante und das ist halt am Ende die letzten 5 Minuten, wo dann der Kampf ausgetragen wird, der auch ziemlich cool ziemlich cool dargestellt ist. Ich glaube, was mir in dieser Staffel ich sag mal, mit am besten gefallen hat, das war eine Sache, die du, glaube ich, jetzt gar nicht erwähnt hast. Das war ein, das war eine Flashback-Szene von Grogu zur, zur Order 66. Dass du das erwähnst, ja. Und das ist der, der Moment, wo wir Jar Jar Binks, Entschuldigung, Calloran Beck sehen. Und das, das fand, also ich muss sagen, dieser Moment, wo Grogu, meine, wir haben ja schon den Anfang in 2.5 gesehen, wo Grogu diese Order 66 überlebt, weil Leute ihn quasi retten. Und dann ne, fährt er da hoch und dann taucht plötzlich Calloran Beck auf. Ziemlich cool, also I'm at best. Toll, ich habe mich gefreut, dass er da so ein bisschen seinen persönlichen neuen Arc spielen konnte in Star Wars. Ich sag mal, er ist für Jar Jar ziemlich gehatet worden. Was ich bis heute, also ich kann den Hate nicht verstehen. Ich mochte Jar Jar jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, aber dass man halt jemanden so hatet, ist ja genauso wie Hayden Christensen, der auch früher viel Hate abbekommen hat. Hayden Christensen. Ja, und der hat ja auch mittlerweile, kriegt er ja auch viel Liebe, also von daher. Aber ja, ich fand Mandalore toll. Ich fand die Idee toll, dass wir, wie hieße, die Nacht der, tausend Tränen, genau, dass wir die ein bisschen besser dargestellt haben. Der Terminator 2 Moment, wo dann die K2-Sicherheitsdroiden durch das Feuer rennen. Also das waren tolle Momente. Das waren, also das Ding hat schon viel schöne Sachen gehabt, auch hier mit Hux, dass wir dann den, also mit Armitage Hux, also nicht seinem Sohn, dass wir da schon auch einen kleinen Ausblick wieder in die Sequels bekommen haben. Oder auch, ich glaube, da hast du dich auch, Tom, sehr drüber gefreut, Captain Pallion. Also ja, das war einfach, cool, ja. Das war so ein Name-Reveal und dann ihn auch zu sehen. Ich meine, Pallion ist ja nun mal auch der engste Berater von Thrawn in den Büchern von Timothy Zahn. Und es war einfach, es waren tolle Momente da, aber sie konnten halt leider nicht mit Staffel 1 und 2 mithalten. Vielleicht lag es auch daran, dass hier so ein bisschen, und vielleicht habe ich es auch einfach falsch in Erinnerung, so ein bisschen der rote Faden gefehlt hat. Ja. Es war zwar klar, wo die Reise hingehen sollte, aber im Grunde nachdem sie von Mandalore zurückgekommen sind, war eigentlich alles vorbei. Habe ich so den Eindruck gehabt. Also da ging es dann irgendwie nicht mehr, da wurden zu viele Handlungsstränge aufgemacht. Die Nummer mit Gideons Klon, mit der Machtsensitivität. Schade, dass wir das nicht gesehen haben. Wobei ja auch immer noch die Frage ist, ist Gideon wirklich tot oder war es eventuell nur ein Klon?
Genau, die Schnurrbart-Theorie meinst du?
Die Schnurrbart-Theorie, genau. Also ja, für mich trotzdem leider die schwächste von drei Staffeln, aber mit viel, viel sehr, sehr guten Handlungssträngen, die einfach nur nicht zugemacht worden sind und deshalb vielleicht ein bisschen auf der Strecke geblieben sind.
Ja, die Serie leidet, finde ich, halt an vielen Stellen darunter, dass es halt mehr um Bo-Katan geht, was prinzipiell auch okay ist, aber halt da sind wir wieder so beim Thema Erwartungshaltung. Irgendwie nichts, womit ich gerechnet habe. Und mir persönlich, ich will nicht sagen, dass sie mir egal war, aber es hat mich jetzt nicht so emotional mitgenommen, die Geschichte um Bo-Katan, wie halt bei Mando und Grogu vorher. Und da sind wir halt bei diesem Punkt irgendwie, da finde ich, da stimme ich vielen Leuten zu, dass ich finde, dass Mando und Grogu so ein bisschen zu früh wieder zueinander gefunden haben. Das hat so ein bisschen diesen Moment in Staffel 2 am Ende so irgendwie so ein bisschen untergraben, so der für mich ein absolut emotionaler Höhepunkt war. Und jetzt nach anderthalb Folgen, wo Book of Boba Fett sind sie schon wieder vereint und es wäre, als wäre nie irgendwie was gewesen, so ein bisschen gefühlt. Das finde ich so ein bisschen schade, aber ich finde aber auch, dass die Serie sehr viel fürs Worldbuilding irgendwie getan hat. Also, ich finde jetzt diese Folge von Jack Black und so jetzt auch, es ist nicht mein Favorite, aber da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, so dass nochmal so dieses Fass Separatisten irgendwie aufgemacht wird, was ja die Ära der Republik total dominiert hat und danach irgendwie so ein bisschen vergessen wurde, finde ich super spannend, so dass es da immer noch Sympathisanten geben kann, die das gar nicht so scheiße fanden damals. So, das haben wir in Clone Wars auch schon gesehen, dass es da auch einige Seiten gab, die Fans von den Separatisten waren und dort positive Dinge gesehen haben. Und das fand ich schön, dass das wieder dort aufgemacht wurde. Was ist aus Mandalore geworden? Irgendwie, wir sehen einen Mythosaurus tatsächlich in einer der ersten Folgen. So, das sind alles echt krasse Momente. die halt dann aber von dem großen Ganzen irgendwie, finde ich, so ein bisschen in Schatten gestellt werden, weil dann rund um Mando und Grogu selber, bis dass sie halt am Ende als offiziell von der Schmiedin, sage ich mal, gesegnetes Bündnis irgendwie dastehen. So, sondern es geht halt vielmehr darum, okay, Bo-Katan hat ihre Redemption, kann sich von der Last ihrer Vergangenheit befreien, so hat sich das Darksaber auf mandalorianisch legale Art und Weise irgendwie erarbeitet. So, das waren halt dann eher Fokuspunkte, die mich persönlich einfach emotional dann nicht mehr so sehr interessiert haben, wie alles, was vorher mit Mann und Grogu passiert ist.
Ja, also ich bin ja der Letzte, der nicht Katie Sackhoff gerne zuschaut, aber ich würde da Dennis recht geben. Irgendwie der Serie oder der Staffel ist es nicht gelungen, irgendwie den Spannungsbogen auch aufrechtzuerhalten. Also irgendwie geht's am Anfang um Piraten, dann ist das irgendwie erledigt, stimmt, und dann haben wir die Ancelaner, das ist alles cool und lustig und so, und dann geht ja das irgendwie erst mit den Mandos los. Und da haben wir schon geile Folgen auch wieder, ne? Also auch hier wird wieder das Clanleben so gezeigt, wo der Sohn von Paz Vizsla, der ja eigentlich der edgy Typ ist, ne, Hashtag Boba Fett, der dann plötzlich doch Gefühle hat, ne, und dann rettet man den Sohn und Din und Bo und er verstehen sich dann plötzlich total gut und dann kriegt sie die Anerkennung in dieser Sekte irgendwie, dann darf sie alleine am Feuer essen und so Zeug. Auch hier wird wieder sich ganz stark ans Expanded Universe angelehnt, als sie diese, was sind denn das, Drachen oder keine Ahnung, da irgendwie adoptieren in den Clan und so, oder Vögel, weiß ich nicht. Ja, und dann der Mandalore-Arc und diese ganzen Stämme, die es ja sind, ne? Also der Clan Kreese ist das dann, glaube ich, oder diese Söldnereinheit, die eher so funktioniert wie das, was ich ganz am Anfang beschrieben habe, die Mandos, die sagen, okay, wir sind ein Söldnerleben irgendwie, ein ehrenhaftes Söldnerleben führen, und dann auch auf der anderen Seite diese Deathwatch-esken Mandos und dann die zurückgebliebenen Mandos, die auf Mandalore sich irgendwie durchgeschlagen haben, die werden alle wieder vereint zu einem Clan und so, aber irgendwie schaffen sie es nicht, den Story-Arc halt stringent zu erzählen und so, dass er halt spannend bleibt. Das wird halt immer wieder unterbrochen durch irgendwelche Nebenkriegsschauplätze, die gar nicht so viel zur Handlung beitragen, und das finde ich dann irgendwie schade, weil, ja, ich möchte jetzt nicht schon wieder die Jack Black-Folge sagen, aber es sind auch so Sachen wie, okay, Mando ist dann gefangen irgendwie auf Mandalore, dann muss Grogu zurück und Bo holen, und dann das zieht das alles so irgendwie in die Länge. Und das, ja, vielleicht hat ein bisschen schnelleres Pacing dem gut getan. Und es gibt halt eine riesen vertane Chance. Ich glaube, es war ein Budgetproblem. Wir hatten es schon mal besprochen irgendwie, dass es halt nicht diese epische Raumschlacht gibt, die ich mir eigentlich gewünscht hätte. Das ist wirklich sehr schade, weil da hätte man, glaube ich, ich nenne es jetzt mal den Rogue One-Moment haben können, nochmal, oder den Yavin 4-Moment, oder den Episode 3 Schlacht um Coruscant-Moment, wo man einfach sagt, boah, wie, oder auch Episode 7, ja, gibt's ja viele geile Raumschlachten, oder Raumschiff-Szenen oder so. Und dann fliegen sie in den Nebel und die anderen fliegen aus dem Nebel raus, und das war's im Prinzip schon. Also das fand ich ein bisschen schade. Man hat sich dann doch noch Mühe gegeben mit den Fangfighters, dass die dann abgesetzt werden, und es gibt schon den Mando-Moment, aber es ist noch nicht ganz zu Ende gedacht irgendwie, und das hinterlässt bei mir auch so einen so ein Geschmäckle am Schluss. Aber ja, ich würde auch sagen, die schwächste der drei Staffeln, aber definitiv nicht schlecht.
Wobei ich noch eine Szene, die ich jetzt, also beziehungsweise zwei Punkte, die ich noch habe, die mir gerade so einfallen, so, du hast Paz Vizsla jetzt aufgenommen, großartige Folge, wie er da gegen diese Praetorian Guards gekämpft hat, das war, ja, also das war wirklich toll, selbst mit Grogu in IG-11, ja, oder IG-12 war es in dem Fall, yes, yes, no, 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 das war auch ungefähr zweimal lustig und dann auch nicht mehr, aber das war toll, das war auch da habe ich die Serie für gefeiert oder auch diese Staffel für gefeiert, weil sie einen Charakter eigentlich rausgenommen haben, der ja doch sehr viel ich möchte mal sagen, sehr viel ja auch Charakter in die Serie gebracht hat. Also Paz Vizsla ist ja von Anfang an dabei gewesen, seit der ersten Staffel, und war schon immer irgendwie dieser Gegenpol von Mando in irgendeiner Form oder hat sich immer gegen ihn gestellt. Und dass sie ihn hier haben dann sterben lassen, ich hätte es ehrlicherweise nicht, ich habe es nicht geglaubt, dass das passiert. Und ich fand es so gut, weil es ja einfach damit so tendenziell so eine kleine Fallhöhe zumindest für einen Side-Character gezeigt haben. Und das fand ich großartig.
Ich finde es auch so lustig, die Entwicklung von Paz Vizsla, weil der in der ersten Staffel legit einfach nur als Heavy Infantry untertitelt ist. Und halt das, dieser Aspekt, dass er halt Angehöriger dieses, ja, ich sag mal, sehr prestigeträchtigen Clans, so, wir kennen ja noch irgendwie Paz Vizsla, wie hieß denn der aus Clone Wars?
Der andere Vizsla, ja, ich weiß, wie du meinst.
Und dann aber ja noch bis noch lange, lange davor irgendwie. Also es hat ja eine lange Historie, dieser Clan, so dass dann diesem Charakter noch diese Rolle aufgedrückt wird irgendwie und es dann so gut funktioniert, dafür, dass er am Anfang tatsächlich einfach nur so ein Brute-Typ war, der einfach nur so ein bisschen dafür da war, um in den Foundlings irgendwie so ein bisschen Stimmung zu machen.
Ja, das ist nicht ganz unrelevant, weil dieser Clan Vizsla mit Clan Kreese und Clan Ren ja die Clans sind, die man jetzt so kennt, gerade im Kanon. Ne? Also, ich meine, jetzt ist halt der Sohn, wie heißt der? Hat der nicht irgend so einen ganz krassen Wikinger-Namen? Ragnar oder sowas?
Irgendwie sowas. Ja, und ich meine, klar, der Vizsla-Clan ist ja auch quasi dafür verantwortlich. Und dann gibt's noch Tar Vizsla, und der war doch derjenige, der das Dunkelschwert damals
geschmiedet hat.
Genau. Und das bringt natürlich total viel Tiefe rein. Also dass dieser Charakter, also jetzt in dem Fall Paz Vizsla, so eine Vergangenheit hat und dass man ihn trotzdem hat einfach so sterben lassen. Ja, also einfach so. Er hat sich ja geopfert für die Gruppe, für Mandalore in dem Fall. Ja, also das war schon cool, aber
aber so cool dann auch wieder nicht. Also ich meine,
wenn es so ein bisschen gut gemacht.
Ja, aber ich meine, weißt du, denk mal an Leonidas in 300. Der tritt ab wie ein König, ja. Und das ist halt aber.
Und ich finde zum Beispiel,
da sind halt drei Praetorians dann doch irgendwie.
Ich finde, das ist so ein krasser Unterschied irgendwie. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, aber ich finde, die Fallhöhe von all den Charakteren, die in Staffel 3 so sich dann opfern, zum Beispiel so wie Paz Vizsla oder so. Quill ist ein Charakter, der hat, bis auf, dass er ein Aknot ist, und die kennen wir aus Bespin oder so und wissen, die haben irgendwie viel gearbeitet oder so, wissen wir nichts über den. So. Und bei Quill hatte ich jetzt, als ich es wieder geschaut habe, fast wieder Tränen in den Augen, als der am Ende stirbt. So. Und Paz Vizsla, man hätte jetzt über 3 Staffeln die Möglichkeit gehabt, den aufzubauen. Wir wissen, okay, der ist Teil einer langen, langen Blutlinie irgendwie. Und das war dann wieder so, schade.
Ja, genau so hat es sich für mich auch angefühlt. Ja. Auch wenn die Szene cool war, aber er hat sie ja nicht mal gekillt. Hat er überhaupt einen mitgenommen oder so?
Doch. Ich glaube, einen hat er gekriegt.
Ah, okay.
Wenn ich mich nicht irre.
Also ich habe die Folge
Kobo hat dann damit mehr gemacht.
Ich habe die Folge ja vorhin schon erwähnt, auf der Celebration gesehen, und die hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ich fand sie damals ultra krass und es ist auch heute noch eine meiner Lieblingsfolgen, aber ich gehe auch klar mit, so traurig wie bei Quill fand ich es nicht. Ich fand es eher cool, ich fand es geil, dass er vom, ich sage jetzt mal Arschloch, der den nicht leiden konnte, zu dem wird, der dann am Ende für den Clan einsteht und auch für Din quasi in dem Sinne, fand ich's cool, aber ich war jetzt auch nicht traurig oder am Boden zerstört. Ich fand's einfach nur das cool und habe mich gefreut drüber damals, dass ich die Folge schon vorab sehen konnte, irgendwie 3 Tage früher oder so.
Die Größe, das größere Ding ist ja gar nicht, dass er es für Din gemacht hat. Das größere ist, dass er es für Bo-Katan gemacht hat.
Stimmt, in dem Fall.
Das war halt der viel krassere Move eigentlich.
Ja, und ich möchte auch gerne nochmal allgemein zur Staffel sagen, ich finde auch einzeln tolle Folgen im Gesamtpaket. Ja, mir fehlt auch der Fokus, da ist zu viel los in der Staffel. Auf der einen Seite, ihr habt es angesprochen, richtig geiles Worldbuilding, also auch Dinge, die in Bezug auf den Schattenrat, das war ja auch in der Folge eben ganz am Anfang, das war so ein geiler Opener und also die das diese Schattenrad-Szene, die kommt, bevor erstmal das Intro mit dem Mandalorian-Schriftzug kommt, die ist killer. Das ist eine der geilsten Szenen aus der ganzen Serie. Aber das sind halt so einzelne Stücke. Ich finde aber auch, dass zum Beispiel jetzt die Folge rund um, ich glaube, Elijah Kane heißt sie, diese Einzelfolge
Folge mit 3, Dr. Pershing, ne, mit Pershing, ja.
Die, ja. Das ist schon cool, was da erzählt wird. Und gerade so mit diesem imperialen, mit dem Wiedereingliederungsprogramm, dass dann Ex-Imperiale auch in der Republik wieder die Chance kriegen. Irgendwie ein bisschen auch ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg, dass dann hochqualifizierte Nazis die Chance hatten, quasi in den USA oder auch teilweise in Europa, in Deutschland, irgendwie wieder Teil der Gesellschaft zu werden, wenn ja, sie einen teilweise, sinnvollen also, Beitrag
haben. Da waren schon eine ganze Menge sich, Leute noch da. Also.
Ja, und quasi sich reinwaschen, in Anführungsstrichen. Coole Idee, aber auch die Folge war einfach so ein bisschen deplatziert, weil die war so einfach mittendrin, da war die noch extrem lang, irgendwie gefühlt doppelt so lang wie eine normale Mandalorian-Folge und das zieht sich, glaube ich, so ein bisschen durch die dritte Staffel, einfach so dieses sehr, sehr viel gewollt, coole Ansätze, aber so das Gesamtpaket ist einfach nicht ganz so stimmig wie davor. Und ich glaube, das hat vielleicht auch den Grund, weil die dritte Staffel ja wohl auch die war, an der Pedro Pascal irgendwie gar nicht am Set war, am wenigsten beteiligt war. Vielleicht hatten die da die Idee, wir verteilen das auf mehrere Schultern und verpacken in The Mandalorian irgendwie noch andere Geschichten, rücken Bo-Katan in den Fokus, aber dann auch irgendwie nicht voll. Also ich glaube, vielleicht wäre es dann irgendwie doch noch besser gewesen, wenn man Bo-Katan noch mehr Raum gegeben hätten, einfach so wirklich sie noch zentral in den Mittelpunkt, aber dann nicht noch eben diese Imperium-Story und alles andere auch noch mit rein. Also so, es war so, ja, viele, viele gute Ansätze, hat nicht immer geklappt, aber auch hier, es hört sich vielleicht jetzt negativer an, wie es ist. Ich habe die Staffel auch schon mehrfach gesehen. Ich bin bei meinem Rewatch noch nicht so weit. Freue mich aber auch auf die dritte Staffel. Bin aber gleichzeitig auch froh, dass es jetzt im kommenden Film, so hört man, schon wieder so ein bisschen back to the roots gehen soll. Staffel 1, Staffel 2 so als Vorbild. Und
Ich hoffe insbesondere, zumindest lässt der Trailer das auch so ein bisschen vermuten, dass irgendwie so der Look der ersten beiden Staffeln ein bisschen wiederkommt. Weil ich hatte ganz am Anfang unserer Folge eigentlich angedeutet, dass ich vom Production Value her irgendwie, also das sieht nicht scheiße aus, aber ich finde, alles ist so flach ausgeleuchtet. Das ist irgendwie so ein Problem, was sich mit der Zeit irgendwie bei diesen ganzen Star Wars Serien beim Volume irgendwie eingestellt hat. In Staffel 1 und 2 sieht das alles so geil aus. Alles, was im Hintergrund passiert, irgendwie so glaubwürdig. Ich hätte den sofort abgekauft, dass Nevarro irgendwie so ein Riesenset gewesen wäre. Und in Staffel 3 irgendwie, ich habe mir dann nochmal so Szenen angeguckt und ich finde, das sieht alles so kacke aus. Also ich weiß nicht, ob ich da alleine bin, aber das ist einfach alles so überbelichtet und so dieses, was so heute im großen Jargon irgendwie so als dieses Netflix-Lighting irgendwie beschrieben wird irgendwie. Da ist überhaupt keine Tiefe drin. Ich habe dann nochmal geguckt irgendwie in Staffel 1, wie das gefilmt ist und vielleicht fehlt da so ein bisschen diese Handschrift von Greg Fraser, weil zum Beispiel in The Batman hat er das auch richtig geil gemacht, dass halt so noch so hinter Wänden oder so hinter so Sachen, die halt in der Welt stehen, irgendwas gedreht wurde, so dass halt dieses Gefühl von Tiefe entsteht. Und das fehlt, finde ich, in Mando Staffel 3 komplett. Diese Kampfszene zwischen Bo-Katan und Ex-Wolves, das findet einfach auf diesem flachen, grünen Feld statt, wo komplett irgendwie die Farben rausgenommen worden sind. Irgendwie, das finde ich so schade. Und diese ganzen schönen, bunten Mando-Rüstungen irgendwie können nicht so wirklich strahlen, wie sie, finde ich, sollten. Da hoffe ich wirklich, dass da irgendwie so ein bisschen wieder Farbe entdeckt wird. So, aber das ist generell, finde ich, ein Problem von Hollywood aktuell. Wenn ich mir jetzt Sachen vom The Devil Wears Prada 1 und 2 den Vergleich angucke, ich finde, das sieht so kacke aus. Ja, vielleicht sind das aber auch persönliche Präferenzen von mir, aber ich finde das irgendwie nicht schön.
Ich glaube ganz ehrlich, es gibt viele, die das gar nicht mehr sehen. Da hat, ich sag mal, gerade Daniel und du, ihr habt da ja auch in euren News-Folgen oder auch gerade wenn es um das Volume geht, ihr habt da ja schon immer auch irgendwie einen ganz anderen Blick auf sowas gehabt. Mir ist das auch aufgefallen, aber ich habe es zum Beispiel nie als tragisch oder ich habe das nie so empfunden, dass es mich irgendwie gerade an irgendeiner Stelle besonders stört, muss ich gestehen. Und ich glaube, das ist genau das Ding, dass einfach die Sehgewohnheiten heutzutage, genauso wie Hörgewohnheiten, sich einfach im Gros der Menschen so verändert haben. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn man die Möglichkeit hätte, dass du ins Kino gehst und den Film auf 1,5-facher Geschwindigkeit abspielen lässt, das würden die Leute machen. Weil es einfach so... Ja, ich rede nicht von dir. Ich weiß. Generell. Also, das ist ja das, was ich sage. Das ist
mir ausglückt.
Ich gucke mir YouTube-Videos auch auf 1,5 an, weil ich teilweise einfach auch gar keine Zeit dafür zusätzlich verwenden will. Ich höre mir auch Podcasts gerne auf 1,5 an. Auch das bin ich auch schon abgestraft worden für. Aber es ist ja trotzdem, höre ich mir es ja an, weil es mir trotzdem ja wichtig ist und gefällt. Aber ich glaube trotzdem, und das ist halt der Vorteil für Disney ist, dass die Leute wahrscheinlich gar nicht mehr so groß drauf achten. Und deshalb wirst du das wahrscheinlich auch in Zukunft immer wieder haben. Außer vielleicht bei so richtig krassen Filmen. Wenn wir jetzt mal auf die nächsten Avengers-Filme schauen, da wird es wahrscheinlich nochmal ganz anders sein. Und ich denke jetzt auch für Mando im Kino wird es auch anders sein. Aber das wird halt bei Serien, werden sie den Invest wahrscheinlich nicht mehr geben.
Ja, es gibt auch Serien, die verdammt geil aussehen, finde ich. Also die halt einen klaren Look haben. So, also ich finde, das gilt für mich persönlich so nicht als Argument, so dass Serien nicht mehr schön aussehen dürfen. So, es kann auch sein, dass Leute diesen Look total geil finden. So, aber ich finde gerade im Vergleich zu Staffel 1, irgendwie, wenn wir da so Sonnenuntergänge haben oder so. Star Wars ist so bekannt für ihre Sonnenuntergänge. Eine der bekanntesten Star Wars-Szenen ist Luke, wie er auf Tatooine steht und sich den Sonnenuntergang anguckt. Und wenn ich mir den jetzt vorstelle, wie der Sonnenuntergang in Staffel 3 ausgesehen hätte, das hätte so flach ausgesehen, weil Farben drin sind. So, das wäre einfach grau.
Ich weiß genau, was du meinst, und ich finde aber gleichzeitig auch, also ich werde jetzt auch nochmal drauf achten, wenn ich es nochmal gucke, es ist nicht in allen Folgen so, aber es zieht sich irgendwie durch die Staffel. Also es ist auch wieder so ein Ding von dieses etwas Unrunde, dass man einfach das Gefühl hat, vielleicht manche Episoden, hatten die weniger Budget, hatten die weniger Zeit, man weiß es nicht, aber irgendwie scheint da was anders gelaufen zu sein. Also in der dritten Staffel habe ich auch so mitbekommen, inwieweit es stimmt, nagelt mich nicht fest, aber dass da auch Dave Filoni zum Beispiel weniger beteiligt war, schon an der Ausrichtung und an der Grundstory. Aber der war ja da schon ganz tief in der Produktion von Ahsoka involviert. Der hat auch in der dritten Staffel in keiner einzigen Folge Regie geführt. Hm. Und hat, glaube ich, auch nur in einer Folge irgendwie einen Writing-Credit im Drehbuch. Und ich glaube, der war da wirklich in den anderen Staffeln einfach deutlich mehr auch involviert. Ob das vielleicht auch seinen Teil dazu beiträgt, keine Ahnung. Also ich bin zumindest sehr optimistisch gestimmt für den Film. Da ist ja Jon Favreau eben auf dem Regiestuhl und Dave Filoni hat ein Second Unit Regie geführt. Wurde vor kurzem irgendwie bekannt gegeben, was ich halt schon ziemlich geil finde, dass die beiden da wirklich dann partnerschaftlich, so wie es halt eigentlich auch in Staffel 1 großteils der Fall war, natürlich auch noch mit vielen anderen Leuten, aber schon die beiden als so die wichtigsten Stützen hinter dem Projekt.
Ich will mir einfach wünschen, dass Star Wars wieder Farben bekommt. Also nicht, das ist ja kein Problem von ganz Star Wars so. Die letzte Animationsserie, die wir hatten, Maul, wow. Also das sah alles so geil aus. Klar, ist auch eine Animationsserie, da hast du nochmal andere künstlerische Möglichkeiten oder so. Aber auch Endor irgendwie hatte das auch. Ja. Das sah teilweise so geil aus. Junge, in der ersten Staffel, wenn dann da der Meteorschauer über Aldani rüberkommt und so. Das sind alles geile Momente. Und auch, es gibt auch in dieser dritten Staffel Momente, die richtig geil aussehen. Ich finde Mandalore irgendwie sieht sehr cool aus, so als Setting. Mhm. Aber ich meine, so dieses große Ganze irgendwie fühlte sich für mich im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln, gerade im Vergleich zu der ersten Staffel, ich finde die erste Staffel ist so geil gefilmt und sieht so gut aus, irgendwie sehr seelenlos an. Ja. Und ich unterstelle jetzt, dass es teilweise auch am Volume liegt, weil man dann sich mehr darauf verlassen hat, halt weniger irgendwie noch praktikabel hinzubauen, sondern es sind halt nur so ganz Kleinigkeiten irgendwie, damit Mando dann vielleicht mal noch mit irgendwas interagieren kann oder so. Auch im Hintergrund irgendwie so Aliens und so weiter siehst du kaum noch einfach, wie sie so im Hintergrund irgendwie stolzieren. Irgendwie so. Das ist so ein bisschen dieser Star Wars Flair, der mir da irgendwie gefehlt hat.
Um vielleicht auf einer positiven Note zu enden. Hat jeder von euch noch eine vielleicht irgendwie besondere Szene, die ihr cool findet, um die nochmal kurz hervorzuheben. Ich fange mal nämlich kurz an. Ich fand, auch wenn wir am Ende keine Raumschlacht bekommen haben, fand ich richtig geil diese Raumjäger-Verfolgungsjagd mit der Gauntlet von Bo-Katan und den Tai Interceptors auf ihrer Heimatwelt, wo ihr Schloss da auch zerstört wurde und so. Also das fand ich ziemlich geil. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das fand ich auch optisch wirklich top.
Ich glaube,
ich habe ja Calrin schon genannt.
Ja. Ja, wir hatten ihn zwar auch schon erwähnt, aber ich glaube, ich bin großer Fan von Grogu in IG-12, einfach so generell auch. Einfach weil es ihm so als Charakter nochmal ja genau, aber halt so ein bisschen mehr Agency. Also er hat so mehr so Handlungsspielraum. So, klar konnte er vorher die Macht verwenden und so weiter, aber ich hatte das wirklich das Gefühl, dass da Grogu sich als Charakter insofern weiterentwickelt, dass er halt in so Geschehen auch aktiv eingreift. So, er sieht irgendwie, sein Dad ist da gerade in einem Streit verwickelt und dann sagt, nein, das wollen wir nicht, das will ich jetzt nicht. Und das passt einfach so gut in diese Entwicklung von Grogu rein, die ja halt bisher, ich sag mal, recht langsam war, was Sinn ergibt, weil er ist halt Teil einer Spezies, die mit 50 immer noch quasi ein Säugling ist. So, er kann halt nicht reden, er hat nicht das komplette Weltbild, so, aber da merkte man einfach, okay, da findet eine Entwicklung statt. Und ich bin gespannt, wie das jetzt im Film dann auch noch zu tragen kommt. Und es hat ihm einfach so diese Möglichkeit gegeben, auch nochmal mit diesem Rückbezug halt eben auf Staffel 1, dieser Roboter, der ihn damals beschützt hat, jetzt kann er ihn benutzen, um die Leute, die ihm wichtig sind, zu beschützen.
Sehr schön gesagt. Tom, hast du auch noch irgendeine Szene, die du noch erwähnen möchtest vielleicht?
Also ich erinnere mich ganz gerne an diese kleine Szene relativ am Anfang der Staffel, wo Mando ihm das Navigieren beibringt irgendwie. Erklärt er ihm so auf dem Display, so das ist das und das ist Concordia und da musst du so eine, vielleicht so einen schönen Vater-Sohn-Moment. Ich finde aber auch, dass Bo-Katan schöne Momente hat, als sie zum Beispiel den Mythosaurus sieht und so, und da so der Zweifel in ihr beziehungsweise die Hoffnung wieder aufkeimt irgendwie. Ja, sind eher so kleinere Sachen da tatsächlich. Also ja, oder der Absprung der Mandos über Mandalore war auch sehr cool. Hier und da gibt's sehr, sehr schicke Momente. Aber ja.
Ja. Also ich glaube, einigen können wir uns auf jeden Fall, dass die Staffel trotz Schwächen mehr als nur sehenswert ist und trotzdem einige Highlights hat. Aber wir hoffen alle, dass der Film und vielleicht auch kommende Staffeln wieder noch mehr an vor allem die ersten beiden Staffeln in Sachen Qualität anknüpfen. Genau. Wichtig mitzunehmen, gut, dass du es erwähnt hast, Dennis, die Szene mit Calrin Beck und Grogu, wo man eben seine Origin nochmal sieht. Also das kann man vielleicht jedem als Vorbereitung für den Film auch nochmal ans Herzen legen, weil das ist schon echt eine wichtige Szene und ich schäme mich hier auch öffentlich, dass ich nicht mehr mich dran erinnert habe, als ich das Skript vorbereitet habe. Aber
wenn ihr
ja
Daniel seht, dürft ihr Tomaten auf ihn werfen.
Genau, das habe ich damit.
Nächsten Samstag.
Übernächsten. In Köln.
Genau. Ich glaube, wir kommen auch an das Ende. Wir haben ganz leicht überzogen mit Dennis seinen 1,5-Stunden-Folge, die er so im Kopf hatte.
Ja, es war eine Fantasie, die irgendwie. Aber es ist ja schön. Wir haben ja Spaß dran gehabt. Ja, und das ist ja das Wichtigste.
Fall. Und wir werden auch Spaß an diesem Film haben.
Ja, das ganz sicher, ja.
Wir werden auch auf jeden Fall hier im Podcast über den Film sprechen. Sobald wir die Aufnahme dann nach dem Schauen fertig haben, werdet ihr die in unserem Feed finden. Aber das haben wir auf jeden Fall ganz, ganz fest vor. Und ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile auch alle schon Tickets für den Film und werden den
ich noch
auch
nicht, aber ach. Ja, das ich muss noch gucken, weil ich will ihn ja schon gerne in OV sehen und bei mir in Hameln zeigen die halt den nicht halt in OV und dann muss ich irgendwie nach Hannover und dann muss ich mal gucken, wann ich Zeit habe. Aber nah an Release, wenn nicht sogar an Release, werde ich den auf jeden Fall gucken.
kommst zu mir, ich wohne doch nicht so weit.
Ja, es ist am Mittwoch, ne? Unter der Woche ist vielleicht ein bisschen schwierig.
Sind doch nur, keine Ahnung, 600 Kilometer oder wie viel, ich weiß nicht. Ich
wollte schon sagen, also weißt du, also andere Leute fliegen nach Japan, um Star Wars zu gucken. Und
also, der muss denn jetzt noch sein.
Nur deswegen sind sie nach Japan geflogen, um diese eine Folge.
Genau, um diese eine Folge zu schauen, genau. Ja.
Ja, dann hat mich sehr gefreut, dass wir es geschafft haben, in unserer vollzähligen Runde hier ein bisschen nochmal über alle drei beziehungsweise dreieinhalb Staffeln The Mandalorian zu reden. Bald unter neuem Titel The Mandalorian and Grogu im Kino. Und dann werden wir nochmal ausführlich über die beiden reden. Wenn ihr irgendwas hier drin vermisst habt, irgendwelche eigenen Momente habt, die es hervorzuheben gibt, also schreibt uns gerne auf allen möglichen Kanälen, die wir so haben, die wir schon oft erwähnt haben, an. Also wir haben Instagram, wir haben E-Mail. Es gibt einen Discord. Kontaktiert uns gerne, wenn ihr da Teil sein wollt. Da wird es mit Sicherheit auch nach dem Film eine Diskussion geben mit vielen anderen tollen Star Wars Fans. Habe ich noch irgendwas vergessen zu erwähnen?
Lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Das ist auch immer cool. Das ist gut für den Algorithmus. Teilt das Ganze in euren Stories, auch immer schön. Und ja, Discord finde ich sehr gut, weil dann könnt ihr uns persönlich anflaumen. Er sagt, Mensch, genau. Dennis, du Trottel, hast das falsch gemacht. Dann könnt ihr das da direkt machen. Und ansonsten folgt uns natürlich auch auf unseren privaten Accounts. Da freuen wir uns auch drüber.
Genau. In diesem Sinne beenden wir heute die Folge mal nicht mit einem obligatorischen Möge die Macht mit euch sein, sondern mit einem, wie soll es anders sein, einer Mandalorian-Folge mit This is the way.
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 This is the way.